Hörgestalten. Schauspieler, Vokalisten, Interpreten. Im Gespräch mit Josef Ulbich.
Jeden Tag hören wir sie. Stimmen. Stimmen wie diese.
Ja, Jogurette, interessanterweise.
Wirklich?
Ja, wahrscheinlich. Und weißt du was, ich glaube, dass ich da so eine 80er-Jahre-Diätlüge aufsitze, weil ich kann ja während der Berlinale aufgrund der Gegebenheiten auch nicht nur so machen, wie ich will. Ja, ich muss ja dann bestimmt in Garderobe ein Stück weit reinpassen.
Sie erzählen uns mal große, mal kleine Geschichten. Sie sind Vertraute unseres Alltags und begleiten uns vielleicht sogar schon seit unserer Kindheit.
Und ich glaube, wenn ich bilde mir ein, wenn ich Jogurette esse nachts um 12, halb eins nach dem Abschminken, dass das dann die richtige Wahl ist.
Doch wer steckt eigentlich hinter diesen Stimmen? Was ist denn seine oder ihre Geschichte?
Los geht's, ja. Josef, dein langer Tag.
Ja, aber auch dein langer Tag.
Aber ich hab's frei zur Zeit, mir ist wurscht.
Ja? Gut, also das auf jeden Fall an.
Ich kann das selber mir überlegen, was ich mache.
Sehr gut, das sieht doch schon so aus, ob da auch was funktioniert.
Ja, sieht doch so aus.
Schön, dass du da bist.
Hallo.
Wir machen jetzt das Getränk, was du dir gewünscht hast als erstes. Was war das?
Es ist ein Kamillentee.
Ja, und ich habe mich sehr darüber gefreut. Ich trinke zurzeit keinen Alkohol. Ich hätte Alkohol mitgetrunken, aber, also geschrieben hast, Kamillentee, sehr gut.
Ich trinke ja seit 9 Jahren keinen Alkohol mehr.
Ah.
Gar keinen.
Aus bestimmten Grund oder einfach eine feste Entscheidung irgendwann?
Naja, weil ich das nicht mehr will.
Ja.
Das ist der Grund.
Ja.
Also das hat sich, also ich finde, ich habe genug getrunken.
Mhm. Ja.
Ich habe es auch krachen lassen.
Ja.
Ist jetzt nicht so, dass ich nicht wüsste, wie das ist.
Ja.
Und dann fand ich das, irgendwann hat mir das nicht mehr gestanden. Ich fand das einfach nicht mehr schmeichelhaft. Und dann habe ich das gelassen. Es hat mich dann unheimlich viel körperliche und seelische Arbeit immer gekostet, das wieder loszuwerden. Und dann hatte ich da keine Lust mehr drauf. Dann habe ich das gelassen, mal so ein bisschen hin und her probiert und irgendwann festgestellt, am besten geht es mir, wenn ich gar keinen Alkohol trinke. Jetzt trinke ich aber nicht immer Kamillentee.
Ja, das glaube ich.
Nein.
Was trinkst du denn sonst?
Wasser.
Was wäre denn sonst
stilles
so ein
Wasser.
Stilles Wasser? Ganz viel?
Ganz, ganz viel und ist mir total genug.
Mhm.
Von Zeit zu Zeit auch mal ein alkoholfreies Bier, was ich wegen des Hopfens, glaube ich, auch immer noch als entspannend empfinde.
Das ist Valerie Niehaus. Sie ist Schauspielerin und Sprecherin. Ein purer Zufall führte sie schon im Alter von 13 Jahren zur Schauspielerei, zu ihrer ersten großen Rolle in Rote Erde, um genau zu sein. Nur wenige Jahre später führte sie ihr Weg bereits an eine ihre Karriere bestimmende Rolle. Über 500 Episoden hauchte sie Julia in Verbotene Liebe Leben ein. Danach führte sie es erst einmal zur Schauspielausbildung in die USA, etwas Abstand zur deutschen Film- und Fernsehwelt. Fuß fassen in der eigenen Kunst und dann mit neuem Schwung und neuem Können zurück. Valerie ist vielseitig. Sei es eine feste Serienrolle wie Dr. Katrin Stoll in der ZDF-Krimiserie Die Spezialisten oder wechselnde Rollen in Sketch History oder Auftritte in Formaten wie der Heute-Show oder Böhmermanns Perfekte Weihnachten. Vor allem aber ist Valerie eine reflektierte, kluge Schauspielerin, die in Interviews nur allzu oft über Liebe oder ihren Sohn reden muss. Das werden wir ändern. Los geht's.
Warum nicht? Aber es machen ja ganz viele diesen Detox Januar und wir haben erst noch eine Feier gehabt und die habe ich noch abgewartet und jetzt mache ich das einfach und es ist total schön. Mir fehlt da auch nichts, aber man muss es einmal durchbrechen, weil ansonsten schleift sich das zu doll ein. Und
ich
dann
glaube,
ist es
man
einfach,
kann da auf jeden Fall Luft dran lassen. Ich bin auf jeden Fall der Meinung, das haben die letzten 9 Jahre auch gezeigt, dass die Gesellschaft das in einer Art und Weise akzeptiert und normal findet, die ich lange, lange, lange schon nicht mehr für angenehm sich selbst gegenüber halte.
Ja.
Der Umgang damit. Da ich ja auch ein Kind erziehe, habe ich mich damit natürlich dann auch beschäftigt, was da so als normal gilt und ab wann, also auch die, interessant ist auch die Definition von wann ein Mensch Alkoholiker ist.
Ja.
Also das ist eigentlich jemand, der schon völlig aufgegeben hat. Und die Tatsache, dass einfach ein regelmäßiges Anbinden seelischer Prozesse an das Ritual Alkohol durchaus der Definition schon genügen würde für einen Aufmerksamen, der einfach wirklich was ändern will, nicht nur ein blödes Urteil raushauen will, sondern was ändern will, dafür braucht man eine Basis, dann ist das eigentlich schon mal ganz gut, wenn man da mal das so ein bisschen drüber nachdenkt. Und vielen Leuten ist einfach unangenehm, wenn jemand im Raum ist, der das irgendwie kann, der irgendwie sagen kann, ich mache da jetzt nicht mehr mit.
Mhm.
Ich gebe zu, dass mich der Abend langweilt. Ich trinke mir den nicht schön, auch nicht meine Gäste oder mein Gesprächspartnerin / whatever. Also, sondern einfach sagte, ich bin nüchtern. Und das heißt natürlich auch, ich halte vieles aus. Ja. Das ist schon so.
Auf jeden Fall. Und ich finde es auch beeindruckend, wenn man das nur Leuten jetzt sagt, dass es geht ja bei mir nur um einen Monat. Mhm. Und da kam schon oft, boah, das könnte ich nicht. Und dann denke ich, da guckst du wirklich zurück und denke, also das sollte zumindest noch drin sein, dass man sich das vornimmt. Dass, also ein Monat wird ja wohl klar gehen. Ja, aber na gut, wir machen das. Gut,
wir machen auf jeden Fall jetzt Kamillentee. Den trinke ich tatsächlich sehr gerne, weil ich finde es ein unglaublich friedliches Getränk. Das ist sehr nett. Ich hätte es ganz schön besorgt, liebe Gäste.
Also ist das wirklich diesen, jenen?
Ja, auch den. Ich finde, das ist besonders schön hier, weil das ja nicht richtig die Blüten zu sehen sind.
Genau, das habe ich irgendwie, aber jetzt muss ich diese Papiertüten aufkriegen, ohne dass man das kaputt reißt. Bist du geschickt darin, das aufzumachen?
Ich könnte es mir mal ansehen. Aber
ja, ich habe immer Angst bei solchen Packungen, wo so eine Lasche dran ist, wenn man das aufreißt, dass man es dann so aufreißt, dass natürlich das nie wieder zusammengeht dann.
Ja. Ah, vielleicht, wenn man es hier so ein bisschen so Adventskalender eigentlich.
Das stimmt. Ja,
aber der Januar ist eh ein harter Monat, nicht wahr?
Ja, das ist korrekt.
Also muss man ja sagen, ich finde... Ich nutze den Januar auch immer noch mal zu so einer Reflexion. Ich mache das auch gerne schon mal im Dezember, das Jahr so Revue passieren lassen, aber meistens aus den Augen der Dankbarkeit und Freude. Mhm. Im Januar bin ich ein bisschen strenger, weil das Wetter furchtbar ist, weil es weitergehen muss. Dann lohnt es sich. Na?
Den muss man direkt aufschneiden. Ich hole eine Schere.
Okay, ich kann ja hier in der Zeit, liebe Gäste.
Unterhaltung heißt wirklich
schlecht. Theoretisch... Laut der neuen Technik kann man ja Sachen auch rausschneiden. Vielleicht erzähle ich euch ein bisschen was über den Ort, wo wir hier sind. Und zwar ist das ehemalige Studio, wie ich eben erfahren habe, vom Westbam. Hier sind lauter leere Plattenorte. Platten. Ja, was ist denn das eigentlich? Schubladenweise Plattenregale. Das ist gut, Leute, Josef ist zurück.
Ja.
Das war's.
Das ist schön, das höre ich immer alles erst später.
Genau, ich wollte eine kleine Überraschung, aber das war jetzt nicht.
Es ist auch nicht so, dass ich eigentlich auch schon mal zwischendurch aufs Klo gegangen wäre.
Vielleicht passiert das ja auch heute. Wer weiß, was der Tee...
So, wie viel macht man da rein? Also wie viel machst du dir da rein,
also, wenn du geübt bist? Also wenn ich den frisch mache, dann mache ich da schon
um. Genau, mach mal.
Dass man was davon merkt.
Ich schließe mich einfach an. Darf ich dich jetzt zum Arbeiten hier motivieren, dass du das einfach mal machst?
Ich darf das auch für dich machen, wenn es dir recht ist.
Sehr, sehr gerne.
Du hast keine Allergie dagegen. Ich möchte jetzt keine Mätzchen
mit dir erleben. Ich habe noch nie den so frisch getrunken. Ich kenne den halt nur... Diese ganz billigen Supermarkt-Kamillentees, ich immer nur bekommen habe, wenn man irgendwie so Norovirus hatte und so weiter. Und deswegen immer so dieser Kamillentee-Geschmack, dieser etwas knackige. Also ich glaube, der riecht ja schon fruchtiger. Aber dieser krasse ist dann...
Riech nochmal, ob es wirklich okay ist für dich.
Ja, total. Nein, wirklich. Ich trinke das auch. Ich trinke den ja auch gern.
Assoziationskette bringt, nee, überhaupt nicht. Einfach wirklich das Gespräch stört.
Überhaupt nicht. Ich finde, der ist nur... Kamillentee ist für mich verbunden mit praktisch gesund werden. Deswegen ist das überhaupt nicht verkehrt.
So ist das doch ganz gut. Genau. Also gerade jetzt, wenn du hier deinen Januar machst. Für mich ist das okay, so wenn es dir zu stark wird. Du kannst ihn ja dann schnell rausnehmen und einen zweiten Aufguss riskieren.
So. Das sowieso.
Sehr gut. Ich finde das herrlich. Mich beruhigt das von... Im ganzen Körper, also fast schon wie so die Stille im Tonstudio.
Ja, das hast du vorhin schon gesagt, dass hier so ein Frieden herrscht in Tonstudios, wenn man abends reinkommt oder früh. Am Tag ist ja durchaus mal hektischer, aber, auch dann ist es ja mal.
Auch da werden die Geräusche ja ganz anders abgefangen.
Ja.
Ich war jetzt vor kurzem in den Schweizer Bergen.
Mhm.
Wirklich in den Bergen, also man musste dort... hinauflaufen noch, also erstmal fahren mit einer Bahn und dann noch laufen zu dem Ort, wo wir genächtigt haben. Und das war dort auch eine Art von Stille, obwohl ich schon einen ziemlich stillen Berliner Hinterhof habe.
Mhm.
War das echt nochmal was anderes.
Das ist auch echt was Schönes. Wann war denn das?
Zwei Wochen jetzt. Nee, letztes Wochenende.
Letztes Wochenende. Das ist echt schön.
Ein Meter hoher Schnee und Stille. Ist schon ziemlich gut. Wir haben auch Gummibärchen.
Ja, Gummibärchen. Ziemlich und das sind die, wo es verschiedene Früchte gibt. Und da gibt es immer auch Vögel drin.
Ach so.
Und wir haben uns als Geschwister immer um diese Vögel gekappt. Also wenn du einen Vogel siehst in irgendeiner Farbe, würde ich mich freuen, den zu kriegen.
Ja, mache ich.
Ich war erst vor kurzem in In Andalusien. Das war mein kleiner Urlaub über Silvester.
Wie schön.
Das war echt toll.
Ach, eine schöne Reise über Silvester. Das ist doch
was ja, wert, oder? Das waren zwei Freunde, wollten unbedingt dahin. Und dann habe ich meinen Freund bequatscht und habe ihn überzeugen können, dass man Silvester vielleicht nicht in Berlin verbringen muss. Wegen der Lautstärke.
Es ist doch ein Horror so. Eigentlich.
Ich mag es überhaupt nicht.
Also ich war dieses Jahr mal wieder da. Aber wenn ich kann, verlasse ich die Stadt auch.
Das ist einfach schön, es war das
Beste. Und dieses Jahr war es nicht so schlimm, darf ich dich beruhigen. Es war wirklich nicht so schlimm.
Also, ja, ich kenne nur,
also hier Leute im Moabit haben das... Aber wart ihr da in der Stadt oder auf dem Land?
In Andalusien? Wir waren in Granada. Aber dadurch, dass es da ja nur öffentliche Feuerwerke gibt, ist das ja ganz entspannt. Und wir waren am Rathausplatz, wo das einzige Feuerwerk ist und wo man diese 12 Trauben isst.
Das anzugucken, die 12 Trauben.
Kennst du das? Pro Glockenschlag muss man eine Traube irgendwie...
Ja, genau. Da bin ich ja abhängig von. Das muss ich ja jeden Tag einmal sehen kurz.
Wirklich?
Ja.
Das ist echt gut. Ich glaube, ich habe nach der vierten Staffel, weil es die ganz lange nicht weiter gab, legal zu bekommen, wenn man sie sich kaufen will, sondern einfach nur über Netflix oder Amazon gucken wollte. Deswegen bin ich dann da ausgestiegen. Ich mochte das auch ganz gern.
Ich bin dabei und es kommt jetzt im Moment wie mittwochs eine neue Folge. Und ich kann es kaum erwarten. Daher kenne ich das mit den 12 Trauben. Ah ja, das habt ihr da auch gemacht.
Genau.
Da machen das alle Leute auf dem Ort.
Ja, ja. Also es ist generell in Spanien. Es gibt 12 Glockenschläge und du musst es sofort runterschlucken und dann pro Glockenschlag einen hinterher schieben.
Oder ist der Abend dann vorbei?
Nee, ich glaube, man darf die auch kauen. Aber du musst es halt schaffen in der Zeit. Und dann hast du Glück im nächsten Jahr und so.
Und es ist dir gelungen?
Na klar. Super. Wir mussten parallel noch nach Tickets gucken für die Alhambra, was immer genau 12 Uhr freigeschaltet war. Das heißt, eine Freundin hat mir die Trauben, während ich die Internetseite neu geladen habe, da um Tickets zu kriegen.
Ja, aber total verfehlt. Offensichtlich zusammen.
War sehr schön. Aber was ich sagen wollte, da war ich auch ein bisschen entspannter einfach, weil das viel ruhiger war. Man hatte mal sein eigenes Tempo.
Ja.
Und hier ist man ja immer auch durch Arbeit und so, hat man ja immer so ein Tempo einfach in der Stadt. Und Berlin ist jetzt ja nicht gerade eine langsame
Stadt.
Ich
finde, ich nehme das an Berlin auch so wahr, wenn ich von woanders komme. Ich war diesen Sommer wahnsinnig viel, auch lustigerweise wieder in den Bergen, habe ich viel gedreht. In Österreich und in Süddeutschland. Es ist eine so andere Lebensenergie. Ich kann das gar nicht jetzt nur unbedingt bewerten. Für mich ist es angenehmer, wenn es ruhiger ist. Ich verstehe, dass das nicht für jeden so ist. Aber der Unterschied ist so enorm. Und es ist wirklich nicht ein Lärmfaktor, sondern es ist eine Energie, wie du sagst. Das ist, was die Leute so aussenden. Das geht ja so um 4.30 Uhr los. Spürst du, dass die Stadt aufwacht morgens und alles irgendwie anfängt, so ein, ich nehme das immer wahr, wie so ein Wabern. Und dann geht es so los. Und es hört eigentlich nie auf. Erst wenn du wirklich die Stadt weit hinter dir gelassen hast, ist mal irgendwie Ruhe. Oder hier im Studio.
Ja. Bist du denn der Morgenmensch auch, der früh gleich rausgeht und alles erledigt?
Ich stehe gerne früh auf oder sagen wir es mal so, ich bin früh wach und mag das auch.
Ja.
Und wenn ich habe es aber ganz gerne, wenn ich nicht sofort aus dem Haus muss, wenn ich ein bisschen was zu Hause machen kann. Meistens habe ich da auch, ich lebe ja sowieso, also entweder ich muss sowieso unterwegs arbeiten und wenn ich das nicht tue, habe ich eigentlich nicht, ich nehme ja nicht am normalen Leben in Anführungsstrichen der anderen teil. Ich habe kein geregeltes Wochenleben in dem Sinne.
Ja.
Insofern kann ich den Vormittag meistens zu Hause verbringen. Aber ich mache es tatsächlich, wenn ich was zu tun habe, gerne vor Mittag fertig. Weil ich einfach dann wieder gerne zu Hause bin. Ich trinke Kamillentee zu Hause. Wenn man sich mal zuhört. Ja, aber bin ich.
Nein, aber super gerne das zu Hause. Ich finde das überhaupt nicht.
Und Dinge morgens erledigen, ich finde das herrlich. Ja. Und je früher ich meinen Aufgaben gewachsen war, desto früher kann ich das genießen und irgendwie die Früchte ernten.
Ich finde es einfach schöner, wenn man das, also wenn man seine Zeit halt erkannt hat und eben nicht mehr einer Zeit folgen muss, die irgendwie so gemeinschaftskompatibel ist, nur damit man funktioniert. Ich hatte damit eher andersrum meine Probleme, weil Schule immer sehr früh war.
Ja.
Und
ja,
ich bin das nicht und ich bin das heute noch nicht. Also,
kenne ich gut. Wir haben, glaube ich, auch, als wir letztens gearbeitet haben, darüber gesprochen. Ne?
Genau, weil ich immer so, 10 Uhr ist für mich
Abendmensch bist,
gut reinzukommen.
Oder Nachtmensch auch vielleicht.
Sogar. Und ich habe es ja auch jetzt, wenn ich jetzt was schreibe, was Kreatives, ich muss jetzt ein Buch wieder schreiben und da weiß ich, ich setze mich schon auch früh hin. Bloß es passiert halt eine ganze Strecke lang sehr wenig. Und dann hinten in sehr kurzer Zeit sehr viel auf einmal. Und das ist genau die Zeit, abends um 10 wechselt es bei mir irgendwie in den Modus von jetzt kann ich irgendwie befreiter arbeiten, warum auch immer.
Ich bin ja eben so ein Fan von Individualität. Ne? Mhm. Es ist halt einfach gut, wenn man weiß, wer man ist und wie man die Dinge so für sich brauchen kann, gebrauchen kann. Bei uns zu Hause ist das auch wirklich sehr unterschiedlich. Mein Sohn ist ein totaler Nachtmensch und ich bin eigentlich um 9 sozusagen im Bett. Mhm. Und da geht bei dem nochmal die Lampen an in jeder Hinsicht.
Auf jeden Fall.
Aber ich konnte das eigentlich dann relativ bald akzeptieren. Natürlich bestimmte Dinge, die eingehalten werden müssen. So eine Schule, die ist halt nur mal vormittags.
Ja, das kann man leider nicht ändern.
Aber ich finde, dass man jemanden nicht in seiner Urfeste, wie er gestrickt ist, ändern muss. Man muss die Leute, also ich versuche das. Ich will auch so gelassen werden, wie ich bin. Ich denke schon, dass es mir möglich ist, mich einzustellen. Ne? Wie gesagt, gruppenkompatibel irgendwie zu funktionieren, logischerweise. Aber ich weiß ziemlich genau, wann ich für mich, wenn ich das entscheiden kann, wie ich das gerne habe.
Ja, oder man kann es auch Leuten, wenn man es halt einfach mal entdeckt hat bei sich, einfach auch sagen, dass man vorab sagt, weiß ich noch ein bisschen krummel, ist noch sehr früh, ich bin in einer Stunde, bin ich fitter.
Ja, aber oder weißt du, was man auch kann? Man kann auch Leuten offerieren, doch in ihrem eigenen, sich eingeladen zu fühlen, wirklich in ihrem Rhythmus zu leben. Ich kenne ganz viele Menschen, die da auf die Idee gar nicht kommen, dass sie das dürfen. Vielleicht sogar, wenn dann jemand wie ich kommt, ich bin ja ein bisschen ein Hard-Edge-Typ, der dann sagt, du musst sogar so leben, wie es für dich richtig ist. Das ist deine Verantwortung dir selbst gegenüber. Und ansonsten gehst du mir auf den Sack mit deiner Lügerei.
Okay.
Das lieben die Leute besonders. Apropos unser Thema, mein Lieber. Also es ist total wichtig, dass man da lebt. Und dann kenne ich eigentlich auch Menschen, die ich auch sehr gern habe, die so gewöhnt sind, sich anzupassen oder eben gar nicht sich die Zeit nehmen können wollen, ich weiß das nicht, rauszufinden, was für sie jetzt eigentlich besser wäre. Und dann kann man da eigentlich, wenn man das für sich entdeckt hat, schon mal was weiterhelfen, habe ich festgestellt. Indem man sagt, setz dich doch einfach erstmal kurz hier hin. Sei doch erstmal jetzt hier und dann darfst du doch jetzt auch nur 2 Stunden trottelig sein oder nicht reden wollen. Das ist doch in Ordnung.
Wie war denn das dann für dich, als du diese ganzen, ich habe ja ein bisschen was geschaut, jetzt auch nochmal im Zuge des Abends, was so rumschwirrt.
Okay,
und,
was hast du gesehen, damit ich ein bisschen, weißt du was?
Das eine war rein. Die goldene Kamera, gab es, es sind immer so kleine Fetzen, mich interessiert immer so, was Leute auch fragen und oft ist es finde ich das nicht so spannend, was die Frage schon ist.
Aber da hat es mich geschmissen bei diesem, das ist ja schon eine Weile her, dieses Interview vor der gehaltenen Kamera, da hat es mich total durcheinander gebracht, ich erinnere das gut. Ich habe das als sehr unsouverän gelöst von mir empfunden. Wie hast du, was
du,
war,
du warst, glaub, ich weiß gar nicht mehr, wer da war, es war irgendeine Schauspielerin war irgendwie da und du warst ganz aufgeregt, deswegen.
Dass ich sie sehe, ne?
Genau, aber jetzt die, ich da eher interessant fand, dass du gesagt hast, ungefähr nach 12, kurz nach 12 ist eigentlich immer deine Zeit auch zu gehen. Und vorher aber nochmal ordentlich das alles zu genießen, was da ist. Ja. Aber auch das ist ja, ich stelle mir das nur so vor, diese Welt funktioniert ja auch eigentlich, dass man länger da bleibt. Viel Alkohol, bestimmt irgendwelche Drogen die ganze Zeit.
Ja, man kann das halt super auch anders machen. Ist ja gerade wieder kurz vor Berlinale, nächste Woche geht es los. Und erstens, die Leute, die da wirklich richtig viel arbeiten müssen, die halten das sowieso nicht anders aus, weil die müssen um 10 Uhr wieder auf der Matte stehen, die müssen sich unterhalten können, die müssen auch irgendwie so aussehen, dass sie annehmbar sind und nicht eine Zumutung, ja. Aber
ja, das wäre
jetzt
nett.
Meiner einer, die ich jetzt zwar auch dort viel arbeiten muss, aber natürlich auch eher auf dem gesellschaftlichen Level. Ja, meine Arbeit hat eine bestimmte, ist vielleicht zu vergleichen mit einer Projektionsfläche auch. Bestimmte Bilder müssen da so drauf passen. Dafür muss ich Raum machen. Ich muss offerieren, dass diese Bilder auf mich projiziert werden. Und gleichzeitig bin ich aber eben, wie ich schon sagte, Fan einer individuellen Persönlichkeit. Und da steckt dann auch viel Arbeit drin. Und das so ein bisschen unter einen Hut zu kriegen. Also das ist eine gesellschaftliche Aufgabe. Ich gehe um 11:45. Also außer es ist wirklich unfassbar nett und ich treffe so viele Leute, die ich aber ja sonst, weißt du, ich sehe die ja sonst auch. Ich finde tatsächlich, ist es jetzt nicht so ein Wiedersehens. Dafür ist mir wiederum zu viel Geschäft dort zu machen, zu viel Business. Ich sehe die anderen und wir haben Zeit genug in unseren langen, langen Drehtagen Quatsch zu reden und Spaß zu haben. Ich merke eben auch, dass ich dann nicht mehr so in die besten Gespräche gerate, sage ich jetzt mal so ab 23 Uhr, gerade wenn die alle den ganzen Tag unterwegs sind, die sind dann richtig durch, dann brauchen die auch gar nicht mehr viel. Also das geht dann auch ziemlich schnell.
Klar.
Ja, und dann denkst du, wenn dich dann einer begrüßt, mit dem du vor 10 Minuten gesprochen hast bereits, dann denkst du,
ja, dann ist es einfach vorbei.
Ist okay, vergiss es, mach ich ja nicht.
Weg.
Ein bisschen, ich denke mir dann lieber jetzt mal raus aus diesen Schuhen. Meistens noch ein bisschen Schokolade zu Hause für mich. Irgendwie habe ich immer das, tatsächlich das Gefühl, dass es dann für mich irgendwie
eine bestimmte Schokolade?
Ja, Jogurette, interessanterweise.
Wirklich?
Ja, wahrscheinlich. Und weißt du was, ich glaube, dass ich da so eine 80er-Jahre-Diät-Lüge aufsitze, weil ich kann ja während der Berlinale aufgrund der Gegebenheiten auch nicht nur so machen, wie ich will. Ja, ich muss ja dann bestimmt in Garderobe auch ein Stück weit reinpassen und so. Und ich glaube, wenn ich bilde mir ein, wenn ich Jogurette esse nachts um 12, halb eins nach dem Abschminken, dass das dann die richtige Wahl ist. Aus irgendeinem Grund. Ich glaube so wirklich, dass ich mir ein... Ja. Macht nichts. Also das finde ich irgendwie gemütlich.
Ja. Das finde ich ja, find ich echt abgefahren. Ich glaube, Jogurette ist die Schokolade, die ich am wenigsten mag. Komm, wir stoßen mal an. Wir stoßen immer an. Das finde ich irgendwie...
Oh, Verzeihung.
Nein, das ist überhaupt nicht. Getrunken. Nein, bitte.
Ich finde es sehr, sehr schmackhaft. Ja? Danke für die Einladung.
Ja, ich freue mich, dass du da bist. Oh.
Also, da kannst du doch nicht sagen. Ich finde das super.
Der schmeckt aber auch tatsächlich anders, als den ich meine. Und der ist auch tatsächlich ganz gut, weil der wirklich irgendwie blumiger ist, dadurch, dass man halt auch wirklich die Blüten hat und nicht
Du kannst den ja auch in die Wanne tun, ne?
Wenn du gerne wenn man eine Wanne hätte.
Ach so.
Ja.
Alles,
vorhin schon gesagt,
alles Voraussetzung. Die,
ja, das ist, ich habe viel durchgekriegt in der Wohnungssuche, was ich mir so vorgestellt habe, aber die Wanne war es dann doch nicht mehr. Dafür hat das Bad ein Fenster, ist auch schön.
Das ist schön.
Das ist, also sonst, ich mache das tatsächlich nicht ohne. Ich mag das überhaupt
auch,
nicht.
Wie ich neulich gehört habe, unglaublich viel Wasser, was wirklich man dafür, aber ich gehe fast täglich baden.
Ja, das ist auch total schön. Ja,
wahrscheinlich eben ab 17 Uhr so eine Art Downing, Sundowning schon habe wie Alzheimer-Patienten, weil es dann ab Nachmittags für mich eben schon zur Richtung Nachtruhe geht.
Du hast aber gerade schon so ein bisschen gesagt, was denn Schauspiel für dich bedeutet. War das denn schon immer klar, dass du das machen willst, dass es in diese Richtung geht?
Ich habe in der Tat nie über irgendwas anderes nachgedacht. Es gab mal da als Kind tatsächlich den Gedanken, Nonne zu werden.
Mhm.
Richtig. Aufgrund eines Erlebnisses, wir hatten in der Familie eine Dame im Kloster, und dann haben wir die mal besucht und dort gab es eine Situation, wo eine dort lebende Nonne, da wo sie war, einfach unheimlich freundlich zu mir war. Und da war ich vielleicht 5 oder so. Ich war in den Dreck gefallen. Wir waren natürlich tippitoppi angezogen, um da halt Family-Besuch zu machen. Ich war vornüber in den Dreck gefallen. Ich war total eingesaut, mein Duffelcoat, alles halt so komplett verkrustet. Meine Mutter dementsprechend genervt davon. Und dann muss man da ja sehr, sehr früh aufstehen im Kloster. Und ich kam auf den Flur und da war eine Nonne noch früher aufgestanden, offenbar als wir alle, und war irgendwie 10, 20 Meter weit weg an unserer Garderobe und hat meinen Mantel sauber gemacht für mich. Mhm. Und damit hatte ich einfach echt so viel weniger Probleme den ganzen Tag, weil meine Mom irgendwie wieder entspannt war, weil ich nicht, ich bin diejenige, die gestern in den Dreck gefahren und so. Ja. ich war irgendwie, sie hat mir da richtig weitergeholfen. Ich konnte da auch nicht ausmachen, welche von denen das war. Die sahen jetzt für mich einfach auch alle gleich aus. Und da habe ich gedacht, das ist doch ein super Geschäft. Da steige ich ein. Das hat mich eine Zeit lang irgendwie so... Ja, das fand ich wirklich liebevoll.
Interessant, dass du ja dann auch eine Nonne jetzt gespielt hast. Das wusste ich gar nicht. Das ist ja
dass ich dir
Zufall.
Das nicht aufge... Dass wir darüber nicht gesprochen haben.
Nee, das ist ja das ist eine schöne Querverbindung.
Aber wir haben ja auch... Das stimmt, ist es wirklich. Wir haben ja auch an Janice eher ihre Modernität zu schätzen gewusst.
Total.
Und genossen. Also, auf jeden Fall so. Und dann aber bin ich... schon auch im gleichen Alter etwa in die Karnevalsgeschäftigkeiten der Kleinstadt, in der ich auch gewachsen bin, geraten und war gewöhnt, abends auf der Bühne zu stehen und da zu tanzen. Und diesen ganzen Bums da von, das ist ja die Marschmusik, das alles. Also da schlägt das Kinderherz höher, man ist immer irgendwie lustig angezogen und hat schöne Kleider und Perücken und Geschminke. Das
komplette Gegenteil von der Enthaltsamkeit.
Ganz praktisch. Andere Sache. Ja gut, so heiß habe ich es da noch nicht getrieben.
Nein.
Ich habe nur getanzt.
Ja.
Nee, aber dadurch war halt diese Aufregung, also das, was dieser Performance-Kick, den man vielleicht auch hat, das hat mir da halt immer Spaß gemacht. Und dann hat es sich auch ergeben für mich, aufgrund eines ganz idiotischen Zufalls eigentlich, in München dann mit 12 Da waren wir dann umgezogen und ich war mit Freundinnen auf dem Weg zum Sport. Wir wollten, wir fuhren da an der Bavaria-Film, an den Filmstudios da vorbei mit der Straßenbahn. Und wir wollten da als Statisten uns bewerben, weil wir gehört haben, dass man da gut Geld verdient. Ja. Und dann hat uns der Pförtner ins falsche Büro geschickt. Und ich bin wir drei landeten bei Andorte Braca, bis heute bekannte Casterin, im Casting. Und meine beiden Freundinnen waren ziemlich schnell wieder fertig. Und ich musste ewig Zeug machen und habe gedacht, was ist schon wieder, was habe ich wieder falsch? Warum sind die anderen schon fertig? Ich muss hier alle möglichen, ich musste Diskussionen führen, Improvisationen machen, wie ich heute weiß. Sollte ein bisschen singen und von mir erzählen. Und dachte immer, mein Gott, auch das klappt nicht. War aber, weil die tatsächlich jemanden suchten wie mich. Und das war ein unfassbarer Zufall. Und dann hat sie mir das hinterher gesagt. Keiner hat es geglaubt. Meine Eltern haben gedacht, ich mache Witze, bis sie dann anrief. Und dann hatte ich da eine Rolle bekommen, ohne dass ich mich darum beworben hatte, für eine Woche Dreh in Prag, Rote Erde. Meine erste Arbeit mit 13, mein erster Satz. Ich bin vom Hilfswerk Mutter und Kind dienstverpflichtet, dreimal in der Woche die Kinder zu hüten und im Haushalt zu helfen. Solche Sachen merkt man sich dann eben auch. Und dann habe ich da eine Woche gedreht. Und ab da habe ich dann eigentlich über nichts anderes mehr groß nachgedacht. Es gab dann irgendwie Jobs. Ich habe gemodelt und hatte so einen Krempel gemacht, was in München irgendwie so angesagt war in den 90ern oder in den späten 80ern.
Wie alt warst du so fürs Modeln?
Ja, 15, 16, halt schon neben das, der Schule. Ich bin ja nicht im großen Stil eingestiegen. Es war nur immer so, dass darüber war die Tür in diese Welt einfach immer weiter natürlich. Auf. Und darüber kam tatsächlich dann auch das Casting für Verbotene Liebe, meine große Soap-Karriere. Und das wiederum war am Tag der Vergabe meiner Abiturprüfung. Also da hatte ich auch überhaupt keine Zeit, mich darüber zu besorgen, ob ich jetzt diesen Job kriege oder nicht, weil ich einfach dachte, hoffentlich bin ich nicht durch dieses Abitur gefallen, das wäre peinlich. Es wäre mir unangenehm gewesen, das hätte ich nicht gut hingenommen. Dafür war ich auch damals schon zu eitel und irgendwie auch zu unsicher. Und deswegen habe ich, glaube ich, dieses Casting einfach gut gemacht, weil ich einfach entspannt, ich habe damit mich einfach nicht unter Druck gesetzt. Ja, und dann war das wieder so. Dann hatte ich dann Recall und dann habe ich 3 Monate nach dem Abi halt angefangen zu spielen und seitdem mache ich das. Das hat sich tatsächlich nur unterbrochen durch meinen Aufenthalt in den Staaten im Studium 2 Jahre und die Zeit, in der ich meinen Sohn ziemlich raumnehmend, würde ich sagen, ausgetragen habe und auf keinen Fall am Set.
Aber wie ist das? Das ist ja schon sehr, sehr viel. Wie du hast über deine Rolle ja auch mal gesagt, bei Verboten Liebe, dass die ja wie so ein Virus in den Menschen noch so weiterlebt und so.
Ja, ein Hoch auf gute Formulierung. Das habe ich ganz vergessen. Ja, Entschuldigung.
Das ist schon so, oder?
Naja, es ist schon erstaunlich für mich, das war 1994, das sind jetzt 25 Jahre dann. Ja. 95, 1. Januar 95 ging es auf Sendung. Dass das also 25 Jahre, ein Vierteljahrhundert später für immer noch viel, also ich da immer noch regelmäßig eigentlich drüber rede und auch Leute mir begegnen im Alltag, die sich dann über mich an Julia und ihre Zeit, die sie erlebt haben mit in den 90ern, da die meisten Studenten erinnert fühlen und irgendwie berührt sind davon. Und dann halt sagen, ich habe das immer geguckt, während des Lernens, was auch immer. Ich bin dann immer froh zu sehen, dass aus denen noch was geworden ist, trotzdem die sich damit beschäftigt haben. Was ich sicherlich überhaupt nicht realisiert habe währenddessen, was ich heute sehe, ist, dass das die Leute wirklich irgendwie berührt hat, das Schicksal von diesen. Und auch dieser Trash irgendwo, der das gewesen ist oder den solche Formate ja bis heute auch bedienen oder die Freude daran. Und dass ich ein Teil von deren Kindheit und Jugend bin. Und das habe ich wirklich nicht gerissen. Mir war das im Wesentlichen unangenehm damals. Es war wahnsinnig viel Arbeit, der ich eigentlich nur bedingt gewachsen war. Es waren
400 irgendwas Folgen in
550
2 Jahren.
550 Folgen.
Ja, krass.
Und als Hauptrolle bist du da auch in 500 drin. Wenn es mal überhaupt nicht viel zu wenig ist.
Ja.
Und aus diesem äußerst legeren Schulalltag, dem also dieses Durchfall durch das Abitur durchaus hätte folgen können, in diesen Arbeitsalltag von eigentlich immer immer 13 Stunden. Das war schon dann einfach wirklich sehr sportlich für mich. Krass. Plus diese verloren gegangene Privatheit. Das habe ich überhaupt nie drüber nachgedacht. Wir standen im Telefonbuch damals. Meine Kollegin Alexandra Schalordek und ich, wir haben zusammen gewohnt, standen im Telefonbuch, weil wir überhaupt nicht wussten, was passieren würde. Ich mag das heute an mir, dass ich diese Dinge, und ich glaube, das geht auch heute gar nicht mehr übrigens. Ich glaube, du kannst, das ging in den 90ern noch, da passierten noch Dinge zum ersten Mal.
Ja.
Es gab Sachen zum ersten Mal. Boygroups waren frisch, Soap Operas waren frisch. Ja. Man wusste nicht, dass da bis hin zum Selbstmord und was haben wir nicht alles Schreckliches auch erlebt in diesen Situationen. Es gab auch nicht Britney Spears, die sich vor laufender Kamera die Haare abschneiden musste, um endlich irgendwie eine Abgrenzung für sich zu organisieren. Also es gab keine öffentlich gelebte Pubertät in dem Sinne, wie sie dann später folgte, über die man als sensibler Mensch denken kann, okay, diese Person, dieser junge Mensch hat zu wenig Raum, er ist zu viel in einem Licht. Das gab es alles nicht und wir sind da ganz schön reingepoltert. Und das war schwierig. Also nichtsdestotrotz, für mich war diese Zeit immer eher eigentlich mit Schwierigkeiten, ist sie eine Erinnerung geblieben von Anstrengung, von Überfordertsein, von viel Scham, was wir immer, weil man in Deutschland ja auch immer so gedisst wird, wenn man so Programme macht, die alle mögen, das gucken zwar alle, aber irgendwie ist halt so ein Bashing dann immer, ich weiß nicht, ich kann das gar nicht nur neudeutsch auch ausdrücken.
Aber das ist auch wirklich so, das ist auch nicht nur auf schauspielenden Seite so, sondern das ist tatsächlich Leute, die dafür schreiben, Leute, die dafür Regie führen, Leute, die an dem Set einfach arbeiten, dann ist es schon wieder, weil das Technische irgendwie faszinierender ist und irgendwie weg von dem Inhalt bewertet wird. Aber die anderen Leute, die kreativ daran arbeiten, was sehr viele Menschen sind, die erfahren, glaube ich, sehr oft dieses
seltsames. So eine Degradierung, als wäre das nicht die Arbeit wert. Ja. Und oder sowas, ne?
Ich habe das nur mit Konstantin, der Konstantin Lücke, der ja den Nick gespielt hat, die Hauptrolle von dem Hörspiel, wo wir ja zusammen gearbeitet haben, nur um das einmal so laut gedacht zu haben. er hat bei, jetzt muss ich lügen, bei Rote Rosen mitgemacht.
Ja.
Und hat auch gesagt, da gab es dann halt auch so Zuschauertage und das ist dann halt wie Streichelt so. Also so ein bisschen, weil halt einfach 5.000, 6.000, 7.000 Leute einfach einen Tag dahin kommen und man halt dann mit Leuten interagiert und redet, die, das meinte er überhaupt nicht abwerten, sondern es war einfach, wo er nur gemerkt hat, da kommt dann die geballte Zuschauerfront auf dich zu, die du ja bei der Arbeit irgendwie ausschalten kannst, weil du an einem Set sehr konzentriert arbeiten musst, weil ja auch so ein hohes Tempo da ist. Und auf einmal sind diese ganzen Leute, die mit diesen Figuren was verknüpfen, und so, das ist schon Wahnsinn. Ja, und mit ihren
ganzen enormen Emotionen diesbezüglich.
Ja.
Die sehen ja überhaupt natürlich in dem Moment, also diese Distanz, ich finde das ja total faszinierend an unseren Berufen, dass es da eine Distanz gibt, die jetzt im schlechtesten Fall vielleicht auch zu einer Abkapselung von der großen Gruppe von Menschen führt. Was ich vorhin schon meinte, ich führe ja nicht das normale Leben. Derjenige, der Geschichten für die anderen erzählt, das betrifft dich als Regisseur genauso oder als Schreiber, der ist außen vor. Sonst kann er ja nicht den Blick darauf werfen. Du kannst nicht da drin stehen und das alles sehen, was du meines Erachtens wissen musst, um eine Geschichte zu erzählen, sodass sie für viele spürbar wird. Und dann sind die, das weißt du als Performer, als Schreiber, als Regisseur, aber du weißt es, oder auch als Techniker, als derjenige, der an diesem Prozess teilhat, aber du weißt es nicht, wenn du als Zuschauer auf jemanden zugehst und von dieser Welt überhaupt nichts kennst, außer ihrem Ergebnis.
Ja.
Und auch nicht sollst. Du sollst ja auch nicht in die Töpfe gucken. Du sollst auch nicht hinter die Kulissen gucken. Ich will nicht, da gibt es ja viele andere Meinungen, wo Privatleben 1:1 auch wiedergegeben und diskutiert wird in der Öffentlichkeit. Ich finde immer, die Leute haben verdient, dass man sie mit seinem eigenen Scheiß in Ruhe lässt. Oder sich was Gutes wenigstens ausdenkt, was dann wirklich interessant ist. Weiß ich nicht, ich kann plötzlich fliegen oder sowas. Aber ich finde, wenn die dann da vor dir stehen und du merkst, was du für die bist, dann bedarf es ein bisschen einem Ego-Sprung. Da musst du in der Lage sein zu wissen, dass das nichts mit dir zu tun hat, sondern mit dem, was diese Leute empfinden, wenn sie dich sehen. Das ist ein Riesenunterschied. Und das ist auch die Dienstleistung daran. In dem Moment kann ich auch, wenn mir das bewusst geworden ist durch ein bisschen Nachdenken, dann kann ich auch irgendwie mal einen Schritt zurück machen. Dann kann ich auch aushalten, wenn jemanden mich in den Arm nehmen will. Und ich weiß, das ist für den jetzt viel wichtiger als für mich. Fass mich nicht an. Ich mag das auch nicht. Ich bin nicht mal gerne in der vollen U-Bahn. Aber Jetzt, also nur um das zu klären, das ist schon ein Akt der Nähe, aber ich will nur sagen, man hilft sich eigentlich, wenn man sich klar macht, da geht es gar nicht um mich, Valerie, ja, sondern es geht, wenn überhaupt, dann um Valerie Niehaus, die Schauspielerin.
Ja.
Und das ist nicht die, mit der ich morgens als erstes Kontakt aufnehme, wenn ich aufwache, außer mir tun die Füße verdammt nochmal weh, weil ich, wie gesagt, gestern wieder, ja, auf diesen Schuhen und so weiter, die leere Packung Joghurtte neben mir und alles wird mir klar. Also da, weißt du, aber ansonsten. Und das hilft dann ganz gut, oh, aber das erlebe ich eben, wenn ich, um das zum Ende zu bringen, das war dann bei Verbotene Liebe ziemlich plötzlich, auf einmal war das alles in meinem Leben und keiner hat mir das eigentlich gesagt und ich brauchte ziemlich lange bis in die Staaten, ich bin ja dann danach direkt in die USA gegangen und dort habe ich das dann irgendwie gerafft, was alles passiert ist.
Ich wollte gerade fragen, ist es denn auch der weil du ja gemeint hast, du warst dann sofort da drin, dann nochmal diese, das muss ja alles bis dahin trainierte Intuition gewesen sein, aber keine geschulte, alles, was in dir irgendwie schon drin war und du hast das irgendwie alles dir zusammengesucht und zusammen kopiert im besten Sinne.
Kopiert von Sachen, wo du denkst, das funktioniert doch, das sieht doch gut aus, aber das sieht gut aus, das wirkt, funktioniert doch im Betrachten. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe es gemacht, wie es jeder Mensch machen würde, der gerne, weiß ich nicht, bei den Nachbarskindern in der Garage Verkleiden gespielt hat. Und mehr ist es ja letzten Endes auch nicht. Du lernst dann natürlich mit den Jahren und mit dem Tun und mit dem Studium so, wenn es dich interessiert, das im Studium zu vertiefen, lernst du natürlich verlässliche Methoden, die abrufbar sind. Was mich schon wundert heute als gestandene Schauspielerin, die durchaus auch solche Arbeitsalltage wie damals noch immer hat, aber ich konnte sie mit 19, also klar, man hat auch sowieso mehr Power, aber ich habe also diese künstlerische Überforderung, die habe ich eigentlich wirklich nie wahrgenommen. Ich habe nie gedacht, da fällt mir nichts zu ein. Jetzt kannst du sagen, da ist jetzt halt auch das Format ein sich immer wiederholendes. Das sind die eigentlich immer gleichen fünf, da hast du so eine Handvoll Emotionen. Mehr brauchst du jetzt da eigentlich nicht. Könnte man aber. Und das ist der Punkt. Wenn du das als erwachsener Schauspieler machst, dann weißt du, wie viel es bedeutet, wenn dir einer fünf Emotionen als Möglichkeit, als Rangierplatz gibt, dann kannst du da natürlich ein Kaleidoskop, eine Lotusblüte von Menschlichkeit draufsetzen. Das machst du halt als Kind nicht unbedingt, du machst das nicht bewusst. Das passiert dir halt über die Freude.
Genau.
Und du guckst da nicht drauf und deswegen kostet es keine Kraft, weil du es nicht aktiv herstellst. Aber dadurch machst du vielleicht auch vieles etwas, jede Lebenserfahrung führt natürlich dazu, dass du weißt, naja, so ein Mensch, der hat da nochmal 5, 6 weitere Schichten oft drunter, warum ihn was in welcher Art und Weise auch immer bewegt und warum er sich wie verhält. Und mich hat das einfach schon immer total fasziniert und das ist auch bis heute der eigentliche Grund, warum ich das mache. Ich bin totaler Fan von menschlichen Prozessen. Das fasziniert mich total. Ich finde es auch niedlich. Ich habe auch viel Wut und Hass darüber. Ich kann mich da jetzt überhaupt nicht von freisprechen. Ne? Das ist nicht eine ständige romantische Verbindung. Doch, romantisch ist sie die ganze Zeit, aber sie ist nicht immer nur von Positivität geprägt.
Ja.
Ist durchaus auch von Abneigung und Ekel. Ekel. Aber auch echt total viel Liebe und Faszination. Und das, was dann ein Individuum und eine Figur wirklich individuell sein lässt, sind all diese Lebenserfahrungen, die du dir dann als erwachsener Schauspieler halt so ranziehen kannst, wo du denkst, na, das könnte ja so und so gewesen sein und ich könnte die und die Beziehung zu dieser anderen Person haben. Aber all das kann man auch sowieso, hätte ich jetzt mit 19 sowieso nicht wissen können. Aber interessanterweise hat mich das auch nicht erschöpft, dass ich das nicht wusste. Wenn ich heute, wenn ich vor so einer blanken Wand stehen würde, wie damals regelmäßig, würde ich durchdrehen. Würde ich sagen, das war's, Leute, sucht euch jemand an, ich kann es nicht mehr.
Ja, krass. Aber das heißt, dich hat dann trotzdem intuitiv ja schon was dahin gebracht, dass du eine Technik haben wolltest, die dich noch weiterbringt und da ein Handwerk reinbringt in das,
was du schon... Ja, ich wollte auch wissen, ob ich es überhaupt noch machen will.
Weil
es war, aufgrund der persönlichen Entwicklung, die ich dann eben noch genommen habe und was ich vorhin beschrieben habe, mit dieser Plötzlichkeit, ich war ziemlich schon durch danach, nach den 2 Jahren. Einfach aber auch, weil ich halt noch so jung war und es da so viel noch zu erleben gab, was auch, das waren auch schwierige Zeiten in meiner Persönlichkeitsentwicklung mit Freunden und Gemeinschaften und Selbstüberwindungen, die notwendig waren. Und ich hatte da eigentlich überhaupt noch nicht so richtig den Zugriff und habe auch nicht besonders viel von mir erwartet. In dem Sinne liebevoll erwartet, mich aber wahnsinnig gepusht. Mhm. Also habe mich extrem verändert, wenn ich da so dran denke. Und in die Staaten zu gehen war wirklich, ich hatte das irgendwie verpasst in meiner Jugendzeit. Da gab es schon mal so ein Angebot, dann habe ich das nicht angenommen. Kein berufliches, ein familiäres, aber ich habe es nicht angenommen. Und dann habe ich, das war wirklich eine richtige Flucht. So weit weg wie möglich. Und wenn, warum denn nicht Schauspiel? Klar, ich will mal wissen, wie das, ob das wirklich so ist. Und dann war das ja dort natürlich was vollkommen anderes. Das fing allein schon mal damit an, dass man die Erfahrungen, die ich in 2 Jahren täglich im Soap-Opera-Dreh als Hauptrolle gemacht hatte, dass man die total wertschätzte und sagte, mein Gott, das hast du gespielt, setz dich mal hier vorne hin und erzähl uns, wie es dir damit gegangen ist. Was hast du gelernt? Ah, und es war wirklich schön. Das erste Mal, dass ich habe gedacht, ja, was soll ich dazu sagen? Und dann merkte ich, wie viel ich da gelernt habe und was ich alles schon wusste, was ich alles schon kannte, im Gegensatz zu meinen Kommilitonen, die im Wesentlichen gerne vorlesen oder halt spielen. Mhm. So.
Ja.
Also, und dann habe ich das überhaupt, das war schon mal gut. Und dann ist das einfach dann wieder Freude gewesen oder überhaupt mal Freude gewesen, ohne dafür bezahlt zu werden, ohne etwas vertragsverpflichtend abliefern zu müssen, zu können, Fehler machen, zu lernen, also wirklich zu sagen, ich lasse zu, dass das, also ich habe dann auch regelmäßig gedacht, wenn ich kritisiert wurde, dass ich es eben überhaupt nicht kann. Und zu lernen im kreativen Beruf, dass du Fehler machen darfst, sollst, musst,
ja,
ist ja ein
man
riesen,
muss es tun.
Ne?
Ja.
Also so eine charakterprägende Sache und es hat dann einfach Spaß gemacht und ich habe gedacht, okay, ich mache es weiter.
Cool, krass. Das find ich sehr faszinierend, dass man das so, oder das, da steckt ja schon so viel, auch wieder intuitive Klugheit zu dir selbst drin, dahin zu gehen, um das rauszufinden.
Das stimmt,
Das ist so schön, manchmal merkt man das ja auch einfach.
Nee, überhaupt, aber ich habe es nicht gemerkt.
Nee?
Also ich
weiß es auch nur, wenn ich auf meine Studienwahl zurückgucke.
Was war denn das? Was?
Ich habe Medienwissenschaft jetzt am Anfang studiert. Ich wollte eigentlich Schauspiel studieren und habe eigentlich so ein bisschen diesen Deal geschlossen, dass ich mich irgendwo bei Unis bewerbe, also mit mir selbst den Deal. Und ich werde dann schon merken, ob ich das gut finde da oder nicht, wenn da die Zusage kommt. Und ganz oft kam Zusagen und ich habe das dann immer weggeschmissen. Und dann war es so, okay, dann mache ich das mache ich doch Schauspiel. Und habe jetzt beim Dachbodenaufräumen, habe ich jetzt letzte Woche, also dieses Wochenende gemacht.
Yeah.
Und da habe ich noch die Mappe gefunden, wo ich die Rollen drin hatte, die ich lernen wollte. Und den Plan, wann man welche Schauspielschule antickern muss und so weiter. Mm. Und dann kam eine Nachrückzusage von Medienwissenschaft in Potsdam.
Mm-hmm.
Und dann habe ich gemerkt in dem Moment, es war bestimmt auch so was Gelerntes, weil Schauspiel war jetzt nicht das, was meine Eltern zu toll fanden. Und meinte, aber du kannst das ja auch, kannst du auch noch was studieren vielleicht. Und so. Nicht, dass die mich da in eine Richtung bestimmt gedrückt haben, aber es war so, okay, Studium war einfach ein bisschen, lag mir ein Stück näher eigentlich, als das andere zu machen, obwohl ich das auch immer gern machen wollte. Und da habe ich mich einfach irgendwann dafür entschieden. Habe da sofort den Brief gehabt und wusste, okay, da gehe ich jetzt hin.
Ja.
Aber auch, weil ich mir das Schauspielstudium finanzieren hätte müssen mit Arbeit, die ich nicht machen wollte. Also mit, in dem Fall war es bei der Fahrzeugelektrik, irgendwelche Stecker zusammenstecken für einen miserablen Lohn mit, also mit damals war das Menschen, irgendwie noch 5,50 Euro oder so über Nacht und so weiter. Wo ich dann einfach gemerkt habe, das kann ich für 3 Monate machen und ich weiß, wofür ich das mache. Aber in dem Moment, wo ich ein anderes Angebot kriege, habe ich mich dann auch dafür entschieden.
Ja, und dann ist
und durfte dann erst mitkriegen, dass ich immer mochte diese Welt, in der Schauspieler sich bewegen, dass das mich alles fasziniert und wie Schauspieler und Schauspielerinnen sich darin bewegen. Und dass mich dann gar nicht so sehr das Schauspiel für mich selber interessiert hat, sondern wahrscheinlich
hast
eher...
Hast du es denn mal versucht?
Ja, ich habe Theatergruppen
anderes,
gemacht.
Tut.
Und ja. Ja, genau. Und ich mochte das auch immer. Aber glaube, es war die bessere Wahl jetzt eher zu schreiben. Und es gibt einen Grund, weswegen ich auf dieser Seite der Scheibe sitze und nicht, weil ich durchaus verstehe, wie Leute was herstellen oder wie man da hinkommt oder was man so da hat und mag aber eher diesen Blick da drauf zu haben und zu schauen, funktioniert das jetzt für das Gesamte auch noch und wie muss man da hingehen und
Also sowas, das ist zum Beispiel so ein interessanter Punkt, glaube ich, an der Regiearbeit. Das Gesamte. Wir werden häufig gefragt, wollen Sie denn auch mal Regie machen? Und ich denke mal, nee, will ich nicht. Weil, also das Schreiben, das kann ich schon sehr nachvollziehen. Mhm. Schreiben tue ich auch. Ich schreibe viel, traue mich nicht, das irgendwie zu veröffentlichen, möchte das aber gerne irgendwann tun. Also das Schreiben schon. Aber das Gesamtkunstwerk eines Filmes zum Beispiel oder in unserem Fall des Hörspiels, wenn ich höre, was du damit alles zu tun hast, die Vision davon, auch an den Stellen, wo ich nicht selber diesen aktiven Einfluss darauf nehme, wie wenn jemand mir eine Rolle gibt, dann habe ich dafür eine bestimmte Verantwortung und dann habe ich einen Wirkungsbereich, einen Kompetenzbereich, mal mit so Business-Begriffen das zu bestücken, aber ist ja so, kann man ja auch besser erklären so. Aber es ist total stark, wenn du einen fertigen Film siehst, wenn du als Schauspieler einen Teil dieses Filmes bereitgestellt und mitgestaltet hast und dann siehst du den fertigen Film und dann siehst du, was dann noch, von was du Teil bist. Dinge, die du nicht weißt, so wie du das als Mensch eben auch nicht weißt, weil du in diese Einblicke in die Gemeinschaft, in der du dich bewegst, eben nicht hast. Und das ist eine ganz andere Art von Kreativität, wo ich dann total gerne ein Baustein von all diesen Bausteinen bin, die das zusammenfügen. Und wo ich diesen Überblick über all diese Schubladen, die sind hier ein gutes Bild dafür, gar nicht halten könnte, glaube ich. Finde ich total faszinierend.
Das ist auf jeden Fall, das ist ja auch ein Beruf, ich habe den ja nicht gelernt. Auch das ist ja viel Intuition, viel merkt man ja über das Schauen selbst, auf was das Schreiben anbelangt. Das ist ja auch so, man schaut so viel oder man liest so viel und man lernt intuitiv ja ganz viel, was einem selber viel taugt oder was einem passt und was einem besser gefällt als anderes. Und das kann man ja mit in die Arbeit irgendwie mitnehmen. Zumindest ist es für mich so, dass dieses...
So beides, oder? Weil ich merke schon gerade beim Schreiben, weil das jetzt der einzige Ort, wo ich mich aktiv, obwohl ich beim Schauspiel auch immer versuche, weiterzulernen, Workshops mache und meine Techniken irgendwie wieder wachklopfe. Immer wieder, wenn ich das tue und auch eben im Literatur über Schreiben lese, bin ich schon inspiriert davon. Dann verstehe ich schon über die Zusammenhänge, weil ich das halt einfach nicht täglich tue. Es ist schon, da hast du schon recht. Im Schauspiel ist es dadurch anders, dadurch, dass ich das einfach immer tue und offen bleibe, bewegt es sich von alleine auch immer an neue Orte. Naja, also aber es ist jetzt nicht unbedingt nur was zum Lernen dabei, finde ich auch. Also es gibt sicher viel dazu zu sagen, es gibt viel für uns untereinander ja auch alle immer wieder, wir können uns doch alle immer wieder über unsere Berufe unterhalten.
Es bleibt ja ein Handwerk, so ist es. Ja. Also alle Berufe, die wir so haben, bauen ganz maßgeblich darauf, dass man ein gewisses Handwerk gelernt hat.
Ja, aber sie bauen auch auf etwas, was jenseits der Gesetzmäßigkeiten irgendwie oder eine Gesetzmäßigkeit jenseits der Gesetze ist, wo dann, also... Mein Lieblingslehrer hat das ganz einfach immer gesagt, jedes Blatt fällt aufgrund der physikalischen Situation zu Boden, aber wie es fällt, ist für dich nicht programmierbar. Und es muss, wenn es interessant sein soll, auch machen können, was es will. Du kannst nicht jede Bewegung, kannst du natürlich, aber es wird sich im Zweifel etwas Kontrolliertes übertragen und nicht ein wirkliches, authentisches Leben. Dem Betrachter dieses Blattes. Und es ist schon verteufelt schwierig, etwas so zu machen, so hundertprozentig zu kontrollieren, dass es dein Betrachter nicht als kontrolliertes empfindet. Total. Würde ich in Frage stellen. Aber dieses Loslassen, dieser Moment von etwas, also ich nenne das auch gerne so, ich bereite wahnsinnig viel vor, ich bereite super gerne vor, ich mache unglaublich viel Research, wenn ich kann und ich eben, weil ich auch immer arbeite, es gibt das für mich nicht. Warum auch? Ich muss meinen Beruf insofern nicht aufhören. Also jetzt die geschäftliche Seite, Valerini Haus, die Schokolade, das haben wir gesagt, das nicht. Aber das, was meine Arbeit eigentlich ist, die Faszination an Menschen und ihren Geschichten, die hört ja nicht auf, egal was ich mache. Ob ich jetzt in der U-Bahn sitze, ob ich im Stau stehe, ob ich beim Arzt warte oder ins Museum gehe. Das ist alles geprägt von uns. Ich bin immer umgeben von dem, was ich tue. Und ich mag das gerne. Das stört mich überhaupt nicht. Im Gegenteil, ich bin ein absoluter Teil davon. Jetzt habe ich auch meinen Faden vor lauter Faszination verloren.
Dann denke ich dich woanders hin. Okay. Nämlich, also gar nicht so weit woanders, aber wenn du sagst, du bereits, da wollte ich mich auch noch mit dir hin.
Die Vorbereitung, das Loslassen. Ich wollte sagen, und dann, wenn ich dann auf die Performance zugehe, mache ich wirklich die Hände auf und dann denke ich nicht mehr darüber nach. Natürlich gibt es eine Choreografie, es gibt Verabredungen, kannst du nicht machen ohne. Aber ich denke, ja, jetzt wollte ich doch ganz total verbissen hier lang gehen. Das, ja, ja. Das mache ich natürlich nicht. Ich weiß ja. das aber dann noch, weil ich das vorbereitet habe. Weil das eins geworden ist mit mir.
Und wie kommst du dahin? Weil das ist nämlich genau das Spannende. Nein, aber es ist wirklich so.
Dass ich jetzt da verbissen lang gehe. Die Beziehung zu der Situation.
Wie bereitest du dich vor? Ich meine jetzt für sowohl fürs Hörspiel als auch für Film, da gibt es ja wahrscheinlich unterschiedliche Herangehensweisen, aber...
beim Hörspiel kann ich von dir nur lernen, weil ich weiß es viel zu wenig. Ich mache es leider viel zu wenig. Ich möchte es viel gerne.
Aber du bist ja trotzdem sehr, sehr vorbereitet gekommen. Also du warst nicht.
Ja, natürlich, weil ich natürlich Kontrolletti bin und Schiss habe, also dass ich es nicht gut mache. Was ich vorbereite, sind die Verhältnisse. Ja, ich mache mir klar. Erstmal ist meine Aufgabe, mich in die Position einer mir fremden Person, Figur, Welt, nenn es wie du willst, zu bringen.
Ja.
Damit ich mir fühlbar machen kann, was die Umstände sind. Mhm. Das heißt nicht, dass ich da durch deren Emotionen die ganze Zeit durchgehe oder sowas. Es ist auch viel zu anstrengend, kostet zu viel Kraft und ist auch zu leicht, da verloren zu gehen mit seinem eigenen Krempel. Sondern, dass man halt einfach ein bisschen mit ein bisschen Weisheit sich einfach vor Augen führt, okay, ich sitze hier. Und dieser Regisseur sitzt vor mir und er stellt mir Fragen. Und ich weiß, ich weiß überhaupt nicht, was der von mir will. Aha. Also es gibt so, du kannst dir das eigentlich vielleicht an dem Mini-Beispiel schon vorstellen, wenn du mal in die Ich-Perspektive deiner Figur gehst und dir vorsprichst, was gerade genau geschieht, ohne es zu bewerten. Wichtig. Dann hast du auch einen physischen Impuls dabei. Deine Atmung wird sich verändern. Da geht sofort etwas auf, weil wir ja alle an der Stelle sozusagen gleich gestrickt sind, unsere Gedankenformen, unser Verhalten etc. Und was ich will, ist authentisches Verhalten, damit ich da verbissen lang gehe, sodass man, verdammt nochmal, die Frau, ey, die ist echt verbissen, was ist mit der?
Ja.
Je nachdem, ob ich das dann traurig finden möchte, dass die Leute das traurig finden oder ob das amüsant sein darf. Das ist dann eine Gewichtung, natürlich Gewichtungsfrage. Aber erstmal muss ich wissen, für mich, ich als Schauspieler muss einen Grund haben. Und ich muss wissen, was sind die Verhältnisse, die mich dazu bringen, jetzt hier verbissen lang zu gehen. Ich kann nicht da anfangen, wo ich verbissen bin, sondern das Verbissen ist ein Ergebnis, was sich ja aus Dingen ergibt. Die muss ich kennen. Und da muss ich mir die fühlbar machen. Es reicht nicht, die kognitiv runterbeten zu können. Du musst irgendwie gucken, dass das in deinen Körper kommt. Also... sehr, sehr, kann man alles sehr kompliziert erklären. Ich versuche das, wenn mich so freundlich gefragt werde, einfach nur klar zu machen, wenn du dir eine Beziehung zu einer Sache vorstellst, mir fällt jetzt zu der Verbissenheit gerade jetzt nichts ein, aber die Beziehung zwischen Leuten, die teilen sich zum Beispiel grundsätzlich in Freundschaften und Liebesverhältnisse ein oder in familiäre Sachen. Es gibt einfach so Gruppen und da kommst du ne, wie so ein Baukasten immer näher dahin, wo ein Verhältnis etwas bei dir auslöst. Die Klarheit eines Verhältnisses löst bei dir was aus und dann gehst du da mit. Wenn ich sage, ich vor der Tür stehe und sage, ich will dich prüfen, weil ich glaube, dass du mich belügst, und mit diesen Gedanken in die Situation trete, ist das ein ganz anderes Verhalten, was ausgelöst wird durch diesen Gedanken, als ich will dich prüfen, weil ich Angst habe, dass du mich betrügst, zum Beispiel. Also das sind Verhältnisse. Ich weiß nicht, ist es ein bisschen klar geworden?
Total.
Also sowas mache ich unheimlich gerne, dann, da finde ich dann so meinen Weg. Research sind eigentlich aber nur Fakten, dann gibt es auch, ist immer interessant, was ist die Welt von einer Figur, was sind ihre sozialen Umstände, was sind ihre Träume, Bedürfnisse und was hat sie erlebt und wer muss sie sein und wer will sie sein? Eine total interessante Frage über Menschen. Aber das bleibt halt alles auch sehr im Kopf stecken. Du musst halt irgendwie gucken, dass es sichtbar für den Zuschauer, sichtbar im Körper ist.
Wie viel Zeit nimmt das ein für dich?
Ja, immer. Ich mache das immer.
Aber ich meine, bei dem konkreten Projekt...
Also beim konkreten Projekt, ja. Also wenn ich ein Buch bekomme, ein Drehbuch oder zum Lesen, jetzt ist es ein bisschen anders. Wenn ich ein Drehbuch bekomme, dann überfliege ich das erstmal.
Ja.
Dann sehe ich schon, soll ich mich da ausziehen und mit irgendwelchen Typen rummachen, dann sage ich meistens ja, Wiedersehen. Weil das ist meistens als Frau, also ich bin jetzt aus dem Alter raus, ehrlich gesagt, Gott sei Dank. Früher habe ich gesagt, ne, einmal blank ziehen, einmal heulen, das ist immer dabei. Und das ist wirklich im Fernsehen. Also was soll das? Also erstmal grase ich das ab nach Dingen, die ich total unstimmig finde, sage ich es jetzt mal so.
Ja.
um nicht zu geschmacklerisch zu wirken.
Nein, das, die ich einfach du darfst aber auch sehr geschmacklerisch
sein. Die für mich nicht.
Einige Stoffe sind ja auch einfach kacke. Man kann das ja auch so sagen.
Oder
sind
so,
auch
wo einfach ich sage, geschrieben. Was, am Ende bin ich jetzt tot? Ich war doch eben so.
Ja.
Okay. Oder jetzt lebe ich wieder eben. Also Fehler und Dinge, die mir nicht zusagen. Oder auch gesellschaftliche Unverantwortlichkeiten. Das Fernsehen ist ein Ort, wo wir bei den Leuten zu Hause sind. Und da muss man sich schon mal einen Gedanken erlauben, was man da bringt, finde ich. Zeige ich da weiterhin Leute, die sich nur darum kümmern, wie sie aussehen, ohne das satirisch oder dramaturgisch überhöht und in meinen Augen als ungesund eben auch in irgendeiner Form, in irgendeinem Geflecht zu zeigen. Das heißt nicht, dass ich denjenigen spielen muss, der das weiß, dass er sich ungesund verhält. Aber der Film muss darauf hinweisen, dass dieses Verhalten irgendwie komisch ist.
Ja.
Der Film muss eine Frage stellen. Und wenn dem Film alles egal ist, ob die Leute danach denken, ja geil, ist Hauptsache, ich habe Schlauchbootlippen und was weiß ich was und sehe aus wie eine Pornopuppe, dann muss ich finden, also das ist jetzt meine Gesellschaftskritik hier, aber ich finde halt so ein Fernsehfilm, der muss ein bisschen, ich kann damit nicht unverantwortlich loben, ich kann auch nicht ständig arabischstämmige Jugendliche als Verbrecher auf die Bühne bringen.
Ja, na klar.
Solange ich nicht bereit bin, arabischstämmige Menschen in unserer Gesellschaft als die Zahnärzte und Lehrer zu zeigen, die sie sind.
Ja.
Weil ich damit eine Aussage mache, ich stigmatisiere diese Leute. Und ich kann auch nicht ständig Frauen nur dumm in der Ecke rumstehen lassen und Getränke bringen, wenn ich nicht auch zeige, dass Frauen natürlich Führungspositionen wunderbarst ausfüllen. Also wenn ich das, heutzutage muss man die Diversität bedienen können. Du kannst nicht, es muss nicht in einem Film stattfinden, aber solange wir das Beispiel mit den Verbrechern, das ist einfach, in den USA kann man das sehen, was da passiert ist mit so einer Glorifizierung von Lebensumständen, die bedauerlich sind. Und dann da so ein Gangstertum im Hip-Hop in den 90er Jahren, ist da was passiert? Das ist für die Leute beschissen, dass da keiner gesagt hat, finden wir, ist das wirklich gut? Und das ist was eine Frage, die ich mir heute leiste, mir zu stellen, ob ich ein politisches Problem mit dem Inhalt habe. Das heißt nicht, dass das nicht provokant sein darf. Das heißt nicht, dass meine Figur diejenige sein muss, die ich am besten verstehe und wo ich denke, die ist der Held. Nein. Ich bin super gerne der Arsch. Aber der Film muss eine Aussage machen, die ich verantwortlich finde. Und muss eine Position beziehen.
Das finde ich, das
zum Beispiel. Das ist für mich echt wichtig heutzutage.
Das ist auch recht schön, dass man diese Stoffe fehlen ja auch nach wie vor, auch wenn wir im Drehbuchstudium, ich habe nach der Medienwissenschaft habe ich noch Drehbuch studiert.
Ja.
Und auch da, jedes Mal ging es um diese Frage, wie kriegt man denn eigentlich starke Figuren hin? Und dann, wie sieht denn eine starke Frauenfigur eigentlich mal aus? Und zwar eine, die sich nicht ständig irgendwie die Pulsadern aufschneiden muss, um irgendwie vermeintlich was Starkes zu tun, sondern vielleicht eine Frau, die einfach mal ein normales Leben haben darf, mit ihren normalen Problemen damit aber umgeht und man da mal folgen kann. Kann man das nicht auch irgendwie erzählen, ohne dass man immer wieder alles kombinieren muss?
Das ist total angemessen, genau. Gerade im Fernsehfilm.
Ja.
Oder auch die Frage, was für Rollenbilder bediene ich immer und immer wieder? Was du jetzt sagst, ist ja irgendwie auch so ein Rollenbild von einem Opfer, von einer Opferposition. Total. Und gegen die ist ja nichts einzuwenden. Es gibt sie ja authentischerweise, aber sie muss definiert sein über andere. Du kannst nicht nur eine Ausschließlichkeit an Figuren bedienen. Ich habe jetzt gerade zum Beispiel im Format Bergdoktor ein super tolles Buch gehabt. Da ging es um letzten Endes eine Liebesgeschichte, jetzt auch nach dem Schnitt eine Liebesgeschichte zwischen einer älteren Frau und einem sehr viel jüngeren Mann. Aber es ging um Schwangerschaftsabbruch, es ging um Frauen in den Wechseljahren, es ging um Krebserkrankungen. Es geht um, wie diskutiere ich, es ging letzten Endes um die ganze Zeit um Beziehungen natürlich, aber halt als eine wichtige Sache. Und dass das, wie bringe ich so ein Thema in so ein Format, wenn ich da eine gute Frauenrolle reinschreibe. Eine gute Frauenrolle ist also jemand, der eine individuelle Entscheidung zu treffen weiß, der nicht reduziert wird auf moralische Vorgaben, sondern irgendwie wenigstens in einem Konflikt zu diesen moralischen Vorgaben steht vielleicht, sodass, weil die meisten Menschen haben das. Warum haben sich irgendwelche Kirchenväter etc. viel Moral ausgedacht? Ich rede jetzt hier nicht von Ethik, sondern Moral ist ja vorgeschlagen worden, damit die Leute irgendwie eine Orientierung haben, weil sie eben von alleine vielleicht diesen Weg nicht unbedingt einschlagen würden, der augenscheinlich dem Besten der Gesellschaft dient. Ne? Und das ist ein Konflikt und der ist doch interessant und der ist auch der, mit dem wir uns identifizieren, wenn wir so einen Film vielleicht sehen. Und ich fand das total spannend. Also da ist es dann jetzt auch nicht so, dass man, man muss schon immer, kann man in kleineren Rollen, du kannst Sachen finden und sagen, ja, das will ich erzählen, das mache ich. Oder es ist völlig wurscht, ob das 3 Tage oder 30 sind in dem Moment dann auch, wenn das wirklich erzählenswert ist. Also das ist so der erste, und dann mache ich einen Entwurf für mich. Also das heißt, ich achte erstmal sehr bezogen auf meine Physis. Was passiert bei mir, wenn ich das Buch lese, wenn ich die Figur an mich ranlasse? Fällt mir dazu überhaupt irgendwas ein? Habe ich irgendwie ein Bild oder eine Vorstellung? Dann gehe ich da mal so ein bisschen nach und dann lasse ich mal meine kindliche Freude daran. Und wenn ich den Job dann bekommen habe tatsächlich und es dann wirklich soweit ist, weil abgesehen von den ganzen Tränen, von was man unbedingt wollte und was nicht geklappt hat oder wo man sich beim Casting aufgerieben hat, 5-mal hingegangen mit 70 verschiedenen Typen, alles Mögliche gespielt und auch trotzdem nicht gekriegt, also das ist natürlich die Frustration dabei, das ist jetzt alles schon vorbei, Schnitt. Wir springen dahin, wo Valerie den Anruf kriegt, Valerie, die haben dich für dich entschieden.
Ja.
Yes. Und ab dann sitze ich. Und dann habe ich nicht ein unbedingtes Konzept. Ab dann bin ich aber auf dem Weg, dann bin ich mit der zusammen. Dann bin ich mit der Person zusammen. Bis ich sie dann meistens am Abschlussfest um 11, bevor die anderen besoffen sind, polnisch mich verabschiede oder nicht. Und Danke sage am letzten Drehtag in alle Richtungen und gehe. Und dann zu Hause meistens noch ein paar Tage so nachhänge. Oder wie bei meiner großen Rolle jetzt aus den letzten Jahren bei den Spezialisten. Wo ich ja jetzt sehr reduziert in der 4. Staffel nur dabei bin und die auch, die Katrin für mich eine riesen Meilensteinfigur gewesen ist, die vermisse ich und an die denke ich fast täglich, obwohl ich sie jetzt dann eben auch schon mal ein Dreivierteljahr nicht mehr gespielt habe. Und sie fehlt mir oder ich erinnere mich an sie und sie wird für immer bei mir sein, weil das ist zum Beispiel eine Figur, weil sie mir so viel das Leben tot beigebracht hat. Ich habe so viel gelernt von Katrin Stoll und ihrem Tun und ihrem Denken. Das hat mich so inspiriert und sie fehlt mir. Ich bin richtig traurig darüber. Also es ist für mich wie eine Beziehung, die zu Ende gegangen ist, die ich nicht mehr retten konnte. Was auch immer, you name it, je nach Tagesform kann das sein. Und so intensiv beschäftige ich mich dann mit denen und ihren Vorgängen. Und natürlich muss ich dann ja irgendwann mal was aufs Papier bringen. Sprich, ich muss dann irgendwie konkret werden. Dann gehe ich auch ganz konkret mit einem Coach. Auch ich habe eine Freundin, die das wunderbar macht, Beate Maes, die mit mir, wir sind uns so nah mittlerweile, dass das auch übers Telefon, das ist super easy, dann telefonieren wir darüber und die spiegelt mich und die führt mich durch Wälder, wenn ich im Dunkeln stehe. Und das brauche ich persönlich total, diese Ansprache mit jemandem, weil das gibt es am Set nicht mehr so wie früher im Fernsehbereich. Die Zeit, das haben wir ja sogar hier in unserem Hörspiel gemerkt. Wann haben wir die Zeit, es nochmal zu machen und zu merken, oh, da ist noch was, da ist noch was. Wie bei Super Mario, da unten sind irgendwo noch Taler, hüpf nochmal auf der Platte rum, und dann, ja, dann sind sie da alle. Aber die Zeit hast du halt nicht unbedingt, kannst du schon mal vorher suchen.
Ja.
Deswegen mache ich das so gewissenhaft, die Vorbereitung.
Das ist schön. Wir waren ja auch, als du da warst, wir waren ja ziemlich schnell, aber eben weil du vorbereitet warst, fand man schon sehr, wie du es gesagt hast, war schon wirklich
viel. Ein paar Goldstücke kann man finden in der Vorbereitung. Genau, oder du kannst sie auch anbieten. Letzten Endes bin ich ja auch in der Weisungsgebundenheit, begebe ich mich auch gerne rein, zu machen, was deine Vision von der Sache ist. Aber wenn ich komme und sage, guck mal hier, ich habe ein Portfolio, ich sehe das, ich sehe das, ich sehe das, was willst du davon mal angucken? Was darf ich dir zeigen?
Ja.
Dann kannst auch du dich inspirieren lassen von dem, ne, das ist halt so die Sache, ob ich, bin ich aktiv dabei, sprich, bin ich vorbereitet darauf, es auch anders zu machen, als ich es am allerbesten finde, oder bin ich dann nur darauf vorbereitet, pissig in der Ecke zu sitzen, weil es nicht so gemacht wird, wie ich es am besten finde? Und da, das ist eben dann nicht der Weisheit letzter Schluss, was man selber meint, immer unbedingt. Du hast schon ein gutes Gefühl als Schauspieler mit Erfahrung. Du hast ja dann auch Argumente, kannst du sagen, ich zeig's dir gerne. Und meistens merken die Leute gar nicht, weil man überhaupt gar nichts anders macht.
Ja, ja, das ist auch wirklich so.
Aber halt, letzten Endes finde ich es eine Zusammenarbeit. Mir ist es zu langweilig, da nur meine eigenen Brühe immer zu machen.
Ich weiß auch nicht, wie andere Regisseure das machen, aber für mich ist das auch, ich versuche da sehr offen zu sein.
Du auch.
Weil ich nicht, also ich habe natürlich eine Vorstellung, wie eine Figur ist. Und den größten Ausdruck, den man aber in der Vorbereitung dafür findet, ist die Schauspielerinnenwahl. Also praktisch diese Festlegung auf eine Schauspielerin, auf einen Schauspieler ist eigentlich schon mal 50% ist so vorgegeben, das ist da schon eine Entscheidung für eine Figur. Und was dann passiert, das habe ich zwar im Kopf, wie etwas für mich funktioniert. Und wenn aber was kommt, was auch funktioniert, bin ich überhaupt nicht abgeneigt, diesen Weg mitzugehen. Mhm. Wenn ich merke, der führt genau zu diesem Weg, der da, also man
dem,
muss eben nicht
dir,
nur
diese
da,
Punkte, die genau. dir wichtig sind auch.
Da. Und das ist ja. dann ganz, ganz schön einfach. Und deswegen ist nur diese Besetzung, das finde ich praktisch das Spannende, jetzt von Regieseite, ist Besetzung einfach das Krasse, weil man so, also zumindest finde ich das, ich weiß nicht, ob das beim Film dann auch so ist, weil man ja auch, wie du meintest, man hat ja auch Castings, man kann auch mal vorprobieren, das haben wir ja nicht unbedingt, sondern man hat ja, ich habe mir viele Sachen von dir angeschaut, Sachen angehört und dann versuche ich zu fühlen, sind diese Emotionen, die ich für die Figur brauche, habe ich die gerade schon mal gesehen? Habe ich die Fähigkeiten gesehen? Oder ist diese Stimmlage, das ist ja auch ganz wichtig, dann trifft das genau diesen Ton? Ist das eine gerade Stimme, die irgendwie jemand klareren spielen kann? Ist es irgendwie eine Stimme, wo sich dann noch was Tiefes versteckt irgendwie später oder so? Und das geht man alles schon im Vorfeld eigentlich ein, indem man Leute auf eine bestimmte Rolle setzt. Und dann, finde ich, dann kann das Spiel beginnen. Mhm. Und dann kann man irgendwie dem mitgehen.
Ja, und genauso ist es ja auch, wenn ich da vorbereitet hinkomme und meine 5 Entwürfe selber auch gut finde, dann habe ich vielleicht trotzdem einen Lieblingsentwurf. Aber im Grunde genommen gehst du dann eigentlich nicht verloren.
Ja.
Verloren bist du, wenn du denkst, das passiert ja auch mal, dass was umgestellt wird und du hast nicht jetzt schon 20 Sachen dabei.
Ja.
Sowas zum Beispiel. Dann ist es auch total interessant zu sehen, okay, was habe ich ad hoc zur Hand. Und das ist gar nicht selten richtig feines Zeug, weil du natürlich dich ja mit der Figur sowieso beschäftigt hast und was so im Unbewussten, im Ungeplanten, habe ich ja vorhin schon gesagt, auch dann und im Spontanen entsteht. Jenseits des Plans ist ja auch noch ein Weg.
Genau.
Und der ist sicherlich auch schön.
Total.
Also einfach eben die Offenheit. Aber es ist ein Zusammenspiel. Das will ich sagen. Es ist ein Zusammenspiel. Ich erinnere Zeiten, wo und ich habe auch oft genug Kollegen und Kolleginnen gehabt, die machen ihr eigenes Ding und es tut der ganzen Sache nicht gut.
Mhm.
Es ist wichtig, dass Ensembles, klein wie groß, zusammenarbeiten und das ganz große Ensemble ist Team, Regie, Gestaltung, ist Kostüm, ist Garderobe bei uns, ist Ausstattung, fallen mir wieder die Spezialisten ein, wird eine unfassbare Ausstattungsabteilung, was die da gebaut haben. Denn was ich da erzähle und was im nächsten Schnitt im Bild dann tatsächlich zu sehen ist und was diesen von mir in die Luft geschickten Worten dann in der Fantasie des Zuschauers begegnet ist und was der dann sieht, wenn sich das öffnet. Und also das darf man ist ein Teil der ganzen Sache. Was du jetzt noch mit Musik und allem, was du noch gemacht hast für Janice, ich muss die ganze Zeit an diese Kerker-Szene denken, die wir mehrmals da, dieses lange Ding, ich bin wirklich gespannt, das dann zu sehen. Und das ist immer ganz gut, wenn ein bisschen Zeit vergangen ist dazwischen.
Ja.
Oder? Dass man nicht so, weil wenn ich das jetzt direkt, nachdem wir es hören würde, bin ich viel zu sehr in der Bewertung meiner Leistung, in Anführungsstrichen. Ich habe jetzt diese Gänsefüßchen-Sache gemacht, liebe Freunde.
Ja, das stimmt.
Und habe überhaupt so ein Riesen-Ego am Hals, dass ich überhaupt nicht zuhören kann.
Ja.
Jetzt mit Abstand und deiner Arbeit daran ist es dann eben das Gesamte. Ja. Und ich bin ein Teil davon. Ich freue mich sehr darauf.
Aber weißt du, was ich so schade finde? Das, was du jetzt alles erzählst, ist nämlich genau das, was ich vermisse, wenn ich über dich Sachen lese und jetzt geschaut habe, weil die Fragen, die kommen, beschäftigen sich oft mit dem Thema Liebe. Mhm. Wie steht denn deine Figur zu dem Thema Liebe, weil das dann irgendwie bei einigen Sachen präsent war. Und dann wird es auf dich projiziert, genau, dann kommt das. Und ich finde das oft, genau, das ist wirklich oft, es geht oft um dein Kind. Und ich fand das zumindest sehr faszinierend, das anzuschauen. Deswegen ist das wirklich eine wichtige Frage für mich, wie man sich vorbereitet, weil dieses Ganze, man merkt ja, dass da was drin ist. Und das, was dann Leute interessiert, ist doch manchmal
das
was
weiß
anderes.
Ich halt. Ja, das ist natürlich also wirklich wie sensibel von dir beobachtet, erstmal. Vielen Dank, weil in der Tat. Das hat sicherlich auch natürlich, kommt man jetzt nicht drum rum, auch wenn ich nicht gerne an solche Einteilungen wie Image und so weiter glauben will, weil sie für mich so ein bisschen nicht so richtig gut funktionieren. Ich habe eigentlich mein ganzes berufliches Leben, als junge Frau war auch ziemlich jung, war auch ziemlich so, ja, wie gesagt, hab's krachen lassen und es war irgendwie, das war auch vielleicht jetzt nicht viel. Das war für mich in meinen Augen immer schon ein Kaleidoskop an Gedanken und so weiter, wie es bei jedem Menschen ist. Aber jetzt so die letzten 15 Jahre, das ist schon, habe ich eigentlich einen ziemlich klaren und gebündelten Blick auf die Dinge, auch den ich persönlich viel interessanter finde, jetzt in der Öffentlichkeit zu besprechen, als mein Alleinerziehendsein oder meine zahlreichen gescheiterten Beziehungen und was weiß ich, was eine Rolle spielen könnte. Die Leute wollen aber sich eigentlich, glaube ich, nicht wirklich mit was auseinandersetzen. Es gibt einen großen Anteil an Bedürfnis, wo eigentlich die Abreichung sein soll. Und ich scheine zu den Leuten zu gehören, wo man das eben lieber gerne seicht weiter auch so haben will. Das liegt vielleicht auch an meinem Aussehen, habe ich oft gedacht. Weißt du, ich kam dann oft auch mit diesen blauen Augen und dem so einem Kindchengesicht und den Haaren und dann lache ich auch so viel und das alles. Ich verstehe das schon. Das ist dann auch irritierend. Ist doch so. Ja, ich meine es doch gleich, komm daher. Ich bin meistens freundlich, ich bin gerne höflich, aber ich bin eben nicht freundlich, weil mir nichts anderes einfällt, sondern weil ich dazu eine politische Haltung habe.
Ja.
So, das ist dann vielleicht das, wo das ich nicht oft zukomme, zu sagen, wissen Sie, ich lasse mir von Ihnen jetzt gar nicht ans Bein pinkeln, weil ich einfach einen Meter rüber gehe, damit es nicht so auffällt, dass Sie sich nicht benehmen können.
Genau.
Und ich bin da einfach, glaube ich, ein bisschen... Da gibt es vielleicht überraschende Momente. Manchmal, so wie jetzt, habe ich ja auch die Gelegenheit, darüber zu sprechen.
Deswegen haben wir das ja auch diesen Podcast gemacht, damit wir auch mal anders über Sachen reden können. Also deswegen, mich interessiert tatsächlich nicht ganz so sehr die Zeit bei verbotenen Liebe und so weiter, sondern eigentlich eher, was macht denn das mit dir und wie gehst du damit weiter und um und so, weil das ist irgendwie, das scheint mir ziemlich interessant und was ich zumindest nachfragen will, aber da bin ich gar nicht, weiß ich nicht, ob du da auch Bock hast, ist, wie ist denn das, immer wenn ich auch was über dich lese, wird über deinen Papa geredet, auch in dem Zusammenhang, also irgendwie wird es immer erwähnt einfach, dieses Tochter von Siemens Vorstands, hilft mir, ich weiß auch nicht, aber also so interessiert es mich also zum Beispiel, dass ich mir nicht mal das merken kann, aber das ist irgendwie immer eine Verweisstruktur irgendwie nochmal gibt auf etwas, was ich kann mir das irgendwie nur mit Macht und Geld irgendwie erklären, ich weiß es nicht.
Eine gesellschaftliche Position.
Und da wollte ich einfach nur fragen, ist das denn irgendwie, ob das irgendwie negativ man ist, so rüber für dich ist oder ob man irgendwie so ein... Und ich frage das übrigens aus einer sehr persönlichen Ebene.
Bist du in einem ähnlichen sozialen Gefüge aufgewachsen?
Also nein, ich zum Glück, ich bin... ich laufe ja so unterm Radar, das ist ja überhaupt nicht nennenswert. Nee, mein Papa ist Politiker und auf Landesebene, genau.
Ja.
Und er war auch ganz lange Bürgermeister, Oberbürgermeister unserer Stadt, wo ich herkomme. Und dann ist er irgendwann in die Landespolitik gegangen und war dann da aktiv. Und das ist auch kontrovers da aktiv gewesen. Und er hat auch eine andere politische Haltung als ich und so. Was ja auch total spannend ist, weil das durchaus auch immer wieder zu Diskussionen in unserer Familie führt, die aber sehr produktiv sind in meinen Augen, weil wir uns einfach auseinandersetzen müssen, du hast diese Meinung von Gesellschaft, ich diese, und die müssen wir hier wohl am Tisch auch mal
sein Glück, dass er das in seiner
besprechen.
Familie auch gespiegelt bekommt.
Total, also ich glaube auch, dass die Diskussionen sind immer, ich finde, das geht immer echt sehr argumentativ, das ist, ist gar nicht so krass emotional, dass man sagen müsste, wir streiten uns oder so. Nee, aber es sind sehr lebhafte Diskussionen manchmal. Und dann ist auch wieder gut nach einer halben Stunde, dann geht es wieder um was ganz anderes und wieder alles schön. Aber ich hatte auch das Gefühl, als in der Schulzeit, in der Schule so war, gab es immer so Verweise zu ihm oder wirst du auch mal das werden und solche Geschichten, weißt du? Und das wollte ich dich einfach mal fragen, ob das dich auch so begleitet hat.
Interessante Frage, denn mein Vater war auch in der Kommunalpolitik in Hessen und war dann, der ist Architekt, aber der hat einfach sehr umfangreich sich bewegt mit seinem Beruf. Das ist erstmal eine Rieseninspiration gewesen für mich immer, dass er einen Beruf hat, mit dem er so unterschiedlich arbeiten konnte, weil er eben war in der direkten Architektur, also im Entwurf, im Architekturbüro. Er war für die Städte tätig, er war für die Kirchen tätig und war dann in der Industrie. Und das fand ich total clever. Und auch ich habe tatsächlich einen Beruf, mit dem ich ja sehr viele unterschiedliche Sachen machen kann. Von der Werbung über das Hörspiel, über den Fernsehfilm, über Sketches, was ich liebe, Sketchhistory, Satire. Ich kann ja 1000 verschiedene Sachen machen, während ich eigentlich nur Schauspieler bin. Also das hat sich bestimmt sozusagen dadurch geprägt. Mit dem Umzug in die Siemensstadt München hat sich schon für mich auch sicherlich eine politische Realität ergeben, die aber gar nicht so sehr zu Hause eine Rolle spielte, da hast du total recht, als eher tatsächlich in der Reflexion der anderen auf mich. Das konnte ich aber nicht merken oder begreifen, weil ich da nicht ausgestiegen bin und es hätte sehen können. Heute würde ich sagen, ich bin einfach da natürlich sehr privilegiert auch aufgewachsen. Ich konnte im Grunde genommen erstmal alles lernen, was man so braucht. Es war immer für alles gesorgt. Das hat aber jetzt nichts mit Siemens zu tun, sondern mit Westeuropa und diesen Situationen, dass man hier halt dann so aufwächst. Ja. Aber das latente Gesehenwerden, das ist etwas, wo ich heute mit 45 merke, dass ich die Frage, ob das normal ist, überhaupt nicht gestellt habe. Also ich bin immer in gewisser Weise gesehen worden. Ob ich nun selber da als Funkenmariechen mit 5 getanzt habe oder die Tochter von Peter Niehaus war, der eben Politiker, was auch immer, Diözesanbaumeister, Siemens-Manager. Wir waren immer in einer Sonderrolle dadurch. Ich habe nie das Gefühl gehabt, sozusagen eine normale Person zu sein. Lange, lange Zeit überhaupt nicht gewusst, dass ich das vermisse. Vielleicht. Also das nicht vermisse im Sinne von mich danach sehne, sondern dass mir diese Information fehlt. Das fehlt. Klar. Die normale Situation, wo dich ein Name auch nicht vielleicht vorwärts bringt oder auch von was zurückhält, aber überhaupt eine Rolle spielt. Und wo nur du durch deine persönliche Entscheidung, wie du dich entscheidest, aufzutreten, wirklich wahrgenommen wirst. Und das ist auch nicht auseinander zu klamüsern. Es war ja jetzt nicht so intensiv. Ich bin ja jetzt hier nicht, ne? Paris Jackson hat es bestimmt schwieriger als ich, Freunde. Aber so intensiv nicht. Aber es ist durchaus etwas, wo ich heute sage, die ganze Familie war eigentlich immer in einem Gesehenwerden. War immer die Lampe an. Und das macht natürlich du gewöhnst dich daran und denkst dann, glaube ich, irgendwann auch, dein Ego denkt auch irgendwann, so muss es auch sein. Und in dem Moment, wo ich aus diesem Licht raustrete, falle ich ins Nichts. Weil du dich wahrscheinlich irgendwie darüber definierst, über dieses Licht. Und jetzt ist es heute für mich ähnlich wie ins Tonstudio kommen. Ich nehme das mal wieder auf. Wenn ich merke, oh, Moment mal, ich muss ja gar nichts. Denn heute ist das natürlich längst meine eigene Persönlichkeit, die dieses Licht ständig auf mich richtet. Das ist jetzt überhaupt nicht mehr meine Familie. Aber wenn ich zum Edeka und so weiter, ne, dann bin ich da jetzt nie nur Valerie, die heute einen guten oder einen schlechten Tag hat, sondern natürlich bin ich im Außen immer irgendwie diese Schauspielerin. Nicht, weil mich jeder kennt, aber es ist eine bestimmte Bekanntheit, also eine Aufmerksamkeitsschwelle, die immer so stattfindet. Und da auszusteigen, mir vor Augen zu führen, dass das scheißegal ist, ist für mich so entspannt wie die Stille in diesem Studio. Und das ist aber was, das habe ich wirklich erst in den letzten 5 Jahren überhaupt erstens gemerkt, dass das ein Aggressor in meinem Leben ist, dass das eine Behauptung über eine Realität ist, die ich mal in Frage stellen darf, ganz in Ruhe. Dass da immer so ein Grundton, wenn du es als musikalisches Stück siehst, ist da immer ein Grundton, den ich einfach nie mich mal überhaupt gemerkt habe, dass der die ganze Zeit da ist. Und dann irgendwann, was ist denn eigentlich, wenn man das mal rausnimmt? Oh, du bist ja wahnsinnig. Den kann man doch nicht rausnehmen. Doch, mach den mal weg. Nein. Doch, mach mal weg. Ich will doch nur mal sehen, was passiert. Nein. Und irgendwann machst du es dann mal. Und dann ist das eigentlich, ist entspannt, auch interessant darüber zu reden. Aber damit habe ich total viel insgesamt zu tun. Weil dadurch, dass ich seit ich 13 bin, jetzt auch eigentlich wirklich mein, oder vielleicht auch sogar eben noch vorher, das ist mein ganzes Leben lang tatsächlich so gewesen. Und du denkst ja dann auch sofort, dass du am Scheitern bist, wenn du dich wenn dieses Licht irgendwie schwächer wird. Das bedeutet, du verlierst. Und wenn man da nicht bei Rezepten geguckt hat, dass da noch andere Sachen eine große Rolle spielen und sich das langsam aber sicher in diesen Fade-out, um bei dem Lichtbild zu bleiben, begibt und du da trotzdem in Sicherheit bist als Mensch. Weil wir nicht Ego sind und auch nicht sonst irgendwas aus anderes als Zusammengehörigkeit mit der großen Gruppe der Dinge und der Menschen. Hm. Und es einfach wirklich völlig wurscht ist. Aber dafür muss man sich ein bisschen Zeit nehmen. Und ich verstehe viele Kollegen, denen das jetzt mal ganz unabhängig von so einer privaten Situation, die du jetzt gefragt hattest, die einfach ihr Leben in diesem Licht verbringen und da halt wirklich, wenn die dann ihre Milch selber in den Kühlschrank stellen sollen, werden die nervös. Mann. Das ist einfach gar nicht, weil sie nur Idioten sind, sondern weil das wie eine Programmierung ist.
Ja, klar, natürlich.
Und heute, also ich will aber auch sagen, dass mich diese Tatsache mit der Familie mir natürlich unheimlich viel ermöglicht hat. Ich konnte immer mit meinem Vater, meine beiden Eltern sind auch bis heute, sind jetzt Mitte 70 beide und sind wahnsinnig moderne, interessierte Menschen. Mhm. Damit meine ich nicht, dass sie ständig mit den neuesten Gimmicks unterwegs sind, sondern dass sie Modernität leben, indem sie alle möglichen verschiedenen Optionen, die sie haben, kennen und tatsächlich welche individuell aussuchen, die für sie stimmen. Nicht sich nur stressen lassen von den ganzen Emotionen,
Möglichkeiten,
danke, sondern tatsächlich einfach sagen, das mache ich so und das mache ich so. Und die sind total beweglich geblieben. Ja. Und das schreibe ich auch diesem Licht zu. Die haben sich einfach wirklich nicht zurückgezogen, die sind vorne geblieben. Meine Eltern sind offen und sie wollen etwas, und insofern ist es sehr inspirierend mit ihnen bis heute für mich. Und das ist es auch immer gewesen.
Also aber die werden sich ja auch unterstützt haben, ne? Wahrscheinlich haben
haben sie immer. Es gab tatsächlich, auch wenn man mal in der Familie durchaus mal gefragt hat, ob denn das Schauspiel wirklich so ein angemessener Beruf ist. Also meinem Vater wäre es nicht eingefallen, sich da. Meine Eltern haben uns allen, ich habe auch zwei Schwestern, immer beigebracht, ihr müsst finden, was euch wichtig ist und glücklich macht. Das müsst ihr machen, möglichst müsst ihr das ist eure Aufgabe. Nicht um jeden Preis, nicht auf Kosten anderer, aber das ist deine Beziehung zu dir selbst. Und das haben sie auch immer so gefördert und so sind sie auch mit ihren Enkelkindern. Also ich habe da nicht die Bremse bekommen, die viele vielleicht da vermutet.
Du hast eine Schwester?
Zwei.
Zwei Schwestern. Und du bist die Mittlere?
Ich bin die Jüngste, die natürlich.
Jüngste.
Ja, natürlich.
Ja. Sehr weit weg, die anderen?
Die 7 und 4 Jahre.
Ach doch, das geht doch. Das ist doch immer noch schön. Oh, Glückwunsch.
Danke. Ja, also nee, das geht ganz gut. Die beiden sind etwas näher beieinander. Ich empfinde mich schon eher als alleine. Du hast Geschwister. Ja, deine
Schwester.
Ich habe
drei Geschwister.
Und du bist der Älteste?
Ich bin so in der Mitte. Die große Schwester, große Bruder, kleine Schwester. Ach, das, also irgendwie, und wir sind im Abstand von 8 Jahren alle gekommen.
Ei.
Deswegen.
Ja, aber dann hat jeder seinen Raum sozusagen, oder?
8 Jahre,
hast du gesagt?
Nee. Also ja, aber alle innerhalb, also meine große Schwester ist 4 Jahre älter, mein großer Bruder 2 und meine kleine Schwester ist 4 Jahre jünger als ich.
Okay.
Genau, aber das ist, sie ist praktisch schon die so abgekapselt her war, aber im Endeffekt ist mir das erst, oder ist es erst so zum Tragen gekommen, als wir ausgezogen sind.
Mhm.
Vorher waren wir ja sehr lange Zeit zusammen zu Hause.
Ja.
Das gab es schon.
Das ist schon eine große Familie.
Ja,
mit
ja.
Mit 4 Kindern, finde ich.
Und
ist auch, also.
Ja. Aber auch immer schön. Also ich finde es auch spannend, was wir da für Dynamiken in der Familie hatten. Die ganze Pubertätsschiene und so weiter. Und jetzt, ich war ja, wie gesagt, Dachboden aufräumen. Meine Kisten, die ich da gesammelt habe, mal wegsortieren und aussortieren. Da waren auch alle da. Und es ist total schön, wie das jetzt auch wieder anders ist. Und wir alle haben jetzt Familie und wir kommen so zusammen. Und es ist total schön. Es macht echt große Freude, mit meinen Geschwistern irgendwie Zeit zu verbringen. Und nie, dass wir uns irgendwie gestritten hätten vorher. Aber es gab immer Zeiten, wo man mal näher und mal weniger nah mit den Geschwistern einfach war. Und ich bevorzuge sehr, dass die Ferne eher in der Pubertätszeit da war und die Nähe jetzt da ist.
Ja,
das bevorzuge
ist gut,
ich
ne?
doch, als wenn das andersrum wäre, weil das jetzt beginnt noch eine viel längere Strecke als die Pubertätszeit. Und ich finde es eigentlich ganz schön, dass man jetzt, wenn man jetzt nah ist, gerade wo sich bei denen schon viel gesetzt hat durch Kinder und so weiter, da kann sich gar nicht mehr so viel drehen, dass man noch mal grundlegend was klären muss. Sondern jetzt hat sich eher was eingeruckelt und das scheint zu klicken. Genau.
Ja.
Und dann kann man da cool miteinander umgehen. Das finde ich eigentlich ganz schön.
Ja,
ja.
Verstehe ich.
Wenn du Nee, das mache ich dann. Ich hab noch zwei Sachen im Kopf.
Ja,
deswegen,
lass hören.
Gibt es denn irgendein Projekt im Kopf? Du hast schon gesagt, du schreibst. Mhm. Gibt es denn Projekte im Kopf, wo du sagen würdest, ich würde die eigentlich gern noch machen? Irgendein Herzensprojekt, wo du eigentlich sagst, ich bin da schon so ewig dran oder eine Rolle oder whatever. Kann ja auch mehreres sein. Vielleicht dich treibt doch bestimmt was um.
Ja, das Schreiben treibt mich schon extrem um, weil es mich aus diesem Licht ein Stück weit rausnimmt. Das ist daher auch eine tiefe Sehnsucht, diese Sehnsucht aus dem Licht rauszutreten und trotzdem produktiv und kreativ erfolgreich auch sein zu können. Die ist leider um deswegen größer als meine Fähigkeit diesbezüglich. Aber das kann ja trotzdem auch so was werden. Ich habe ja auch einen gewissen Fleiß. Aber mein Talent ist schon das in der Performance, aber das Bedürfnis mit dem Schreiben, ja, ist wirklich genauso. Das ist jetzt eigentlich auch eine ganz gute Überleitung nach dem, was ich da jetzt sehr offen zugestanden habe über dieses Licht oder dieses Gefühl, das Leben in diesem Licht verbracht zu haben bis hierhin, ist die Vorstellung. Weißt du, wenn ich mich über so ein Thema, man weiß ja zum Beispiel, dass ich kein Instagram und kein Facebook, ich nehme da nicht teil. So. Und oft genug haben mir schon Leute gesagt, weißt du, vielleicht kannst du dir auch nicht vorstellen, weil du dein Leben lang in irgendeinem Licht gesessen hast, wie das ist, wenn dich nie einer irgendwie so... Kann ich mir wahrscheinlich auch wirklich nicht vorstellen. Weder
interessant,
hatte ich,
ich habe gerade gar nicht dran gedacht, aber ja.
Weil es ja immer so wie ein Grundrecht verhandelt wird, dass man gesehen wird. Und natürlich will jeder Mensch wahrgenommen werden. Aber doch eigentlich, so sage ich dann immer weiter, von der Gemeinschaft, in der er lebt. Und dass es die ganze Welt sein muss, das ist irgendwie eine neue komische Krankheit. Dass es immer diese Riesengruppe sein muss. Aber ich weiß nicht, ob ich mir das Argument leisten kann. Weil meine Gruppe muss, wenn ich mal Einschaltquote von einem Spielfilm folge, auch schon mal so mindestens 4 Millionen Leute sein, wenn ich überhaupt noch mal einen Job kriegen will. Also wie weit kann ich dieses Argument also wirklich gelten lassen? Ich würde trotzdem behaupten, unter uns hier im Studio, in der Stille, für mich hat das viele ungesunde Züge. Dieser Drang, komme was wolle, gesehen zu werden.
Ja.
Und zwar offensichtlich bei egal was.
Ja.
Und egal wie.
Ja.
Oder halt vor allen Dingen ständig. Und alles, was da gesellschaftsbezogen zu sagen wäre, lasse ich jetzt weg, weil die Frage eine andere war. Das Schreiben würde mir insofern gefallen, weil ich mich ganz wohl fühle in der Stille und auch ein bisschen jenseits von diesem Licht.
Ja.
Ob ich da nun genug von getrunken habe und deswegen damit satt bin oder nicht, ist jetzt mal egal.
Ja.
Ich würde das gerne haben. Und ich will aber trotzdem gerne weiter Geschichten beisteuern, weil das nun mal das ist, was mich an die Menschen bindet. Also an der Stelle wäre das schon so. Und im Spielen, was sich jetzt so in den letzten 10 Jahren an Serien zum Beispiel entwickelt hat, was daran so toll ist, jetzt abgesehen davon, dass es ein Riesenhype ist und man dann da immer da ganz vorne mit dabei sein will, das, was daran toll ist für einen Schauspieler an Figuren, die du lange Zeit hast und die sich verändern dürfen, die jetzt nicht nur immer die gleichen 2 Sätze sagen wie früher die Hauptfigur in der Serie, sondern die wirklichen, das ist natürlich, also besser kannst du dir das gar nicht ausdenken zu spielen. Alles, was ich dir vorhin gesagt habe, bleibt, also alles, was ich erlebt habe in so 90 Minuten, bleibt ja irgendwo in mir als Wissen über diese Figur gespeichert. Und wenn da nochmal 90 Minuten und nochmal 90 Minuten und nochmal 90 Minuten über diese Figur mit draufkommen an Informationen, dann wird das immer mehr dimensionaler.
Klar.
Und es ist, du hast Erinnerungen dieser Figur. Und das heißt, die Arbeit wird immer weniger. Verstehst du? Weil das ist ja eigentlich,
ja, klar.
Du bist immer weniger gezwungen zu vermuten und triffst viel intuitiver noch wieder Entscheidungen. Also du bist erst im ganz Intuitiven, dann verlässt du das Intuitive und gehst irgendwie ein bisschen mit gestalterischen Mitteln hinein und irgendwann ist das alles wieder weg und du bist nur noch im Intuitiven, aber nicht mehr in deinem Intuitiven, sondern in dem Intuitiven dieser Figur und das ist natürlich total toll. Ich meine, ist doch schick. Hast du da ein alter Ego. Also das macht halt Spaß und was heute an Filmtechnik natürlich, ich meine, mein Gott, wir haben Black Panther, ich habe es dir schon, als wir das Hörspiel aufgenommen haben, Wir haben den Film vorgestern noch mal geguckt zu Hause. Er ist für mich eine Verbindung von Zeitgeist und den Themen, die im Moment brennen und die gemacht werden müssen. Bei gleicher Hand bedient er ein optisches Bedürfnis, an was wir uns gewöhnt haben. Ich sage das wertungsfrei, es muss nicht jedem gefallen, überhaupt nicht. Es geht einfach nur darum, was wir für Filme machen können. Dann haben wir aber auch das fünfte Element letzte Woche nochmal geguckt aus den 90ern. Was für eine Individualität da drin ist und wie wenig davon eigentlich voraussagbar war damals. Oder ich kann es jetzt zumindest nicht mehr erinnern. Also diese ganze Welt von Filmen machen, wie sie sich entwickelt und was da möglich ist, das ist schon für mich, da möchte ich schon einfach unbedingt gerne weitermachen. Und da würde ich auch gerne mal so ein bisschen mein Fernsehbereich vielleicht ein bisschen verlassen wollen und würde gerne mal ins Absurdere gehen. Würde gerne, das erlaubt dann so ein Format wie Sketch History zum Beispiel, wo wir ja leider abgesetzt, obwohl wir immer wieder Preise bekommen dafür. Jetzt am Donnerstag hoffentlich wieder in Düsseldorf einen Fernsehpreis. Und wo du Sachen spielst, die mein Gott, für mich ist das dann schon mein Gig in der Heute-Show. Ich fahre da wahnsinnig gerne hin. Ich kann das schon Wochen vorher kaum aushalten, bis ich endlich weiß, was ich für eine Aufgabe habe. Das fährt man so 24 Stunden vorher. Das ist auch so total schweißtreibend. Und fährst dann echt total unter Strom runter oder rauf oder was auch immer, wie die Leute, die das geografisch so beschreiben, meinen. Also du fährst nach Köln und in 2 Stunden haust es dann hin. Und bis dann, ich kriege Augenzucken, bis zum nächsten Morgen noch eigentlich high davon, von dieser Peak-Performance. Sowas macht mir Spaß und ich möchte gerne ein bisschen mehr noch mich schillernd bewegen.
Welche 3 Serien guckst du denn gerade?
Also ich gucke immer Modern Family, liebe Leute, weil ich ja früher immer Frasier geguckt habe. Es sind die gleichen Macher. Und ich erkenne auch, wenn sie Witze klauen von ihrer eigenen Serie. Aber dürfen sie. Ich freue mich. Ist okay. Aber ich liebe Modern Family. Ich gucke das mit meinem Sohn. Wir lachen über die. Wir diskutieren Dinge. Das ist immer freundlich. So, Modern Family lasse ich nichts drauf kommen. Dann habe ich tatsächlich dieses American Crime Story, das ist erst The People vs. O.J. Simpson und jetzt ist es The Assassination of Gianni Versace. Ist ja auch schon 2 Jahre alt, ich habe es auch irgendwo dann schon. Aber das macht mir Spaß, weil ich ein Fan von Gerichtssituationen bin. Und von Mord im Zusammenhang mit Ethik und sozialer Frage. Und das führt dann dazu, dass Yoshi, mein Sohn, mir tatsächlich gerade doch empfohlen hat, endlich mal How to Get Away with Murder anzugucken. Wo ich aber jetzt tatsächlich noch nichts gesehen habe, außer der ersten Folge, die mir gut gefallen hat. Aber ich verbringe damit tatsächlich nicht so viel Zeit. Ich werde mir sicher diesen Serienmörder-Menschen da ansehen. Diese Dinge haben schon eine gewisse Faszination für mich. Mord und Totschlag. Einfach, weil sie diese Grenzen des menschlichen Miteinanders, und wenn das realistische Dinge sind, so wie auch The Jinx, The Lives and Deaths of, ich weiß seinen Namen gerade nicht, das muss ich wissen. Das muss ich wirklich wissen. Wie gehst du an der Grenze spazieren? Wie bist du drauf, wenn du an der Grenze unterwegs bist? Ich will das sehen in den Augen. Oder sehe ich das eben nicht? Immer die große Frage, kann man das sehen? Hätte man das wissen können? Aber ansonsten, ehrlich gesagt, mir fällt, jetzt habe ich die ganze Zeit geredet, damit ich parallel hinten bei mir graben kann, mir fällt gar nichts so richtig ein. Nein.
Okay, ja, aber das ist doch...
Drei Serien in dem Sinne.
Ja, aber wenn du...
aber auch in sowas so reingerate. Weil sowas wie Stranger Things tut, das braucht bei mir 2 Jahre, bis ich darunter bin. Ich wirklich, das nimmt mich mit. Ich konnte die Musik nicht hören. Ich konnte das nicht wieder von vorne angucken. Ich konnte es, wir haben Tassen davon zu Hause, Weihnachtskugeln mit Buchstaben drauf. Es ist so intensiv. Wir haben das Plakat zu Hause in der Küche hängen. Yoshi hat so ein Scrapbook davon. Okay. Das ist für mich diese Idee, die Besetzung, diese Zeit, die selber meine Kindheit war. Die beiden Jungs, die das machen, die nicht in dieser Zeit gelebt haben, das macht mich dann so fertig, dass ich auch nicht einfach mir dann das nächste angucke. Das tue ich nicht. Ich brauche auch zwischen meinen zahlreichen gescheiterten Beziehungen immer Pausen. Und genauso. Ich mache nur einen Witz, weil ich das neulich irgendwie über mich gelesen habe und ich finde, das stimmt einfach überhaupt nicht. Aber egal. Weißt du, das ist für mich, Leute kommen mir nah, die bedeuten mir was, die berühren mich. Mhm. Wenn ich dann, es hieß bei Modern Family in der 6. Staffel, stirbt jemand, Yoshi und ich sind durchgedreht und haben Spaziergänge lang diskutiert, wer es sein könnte und ob wir irgendjemanden entbehren können und wirklich mit Angst festgestellt, nicht eine Figur werden wir bereit gehen zu lassen. Ja. Und diese Verwobenheit habe ich mit denen. Deswegen gucke ich mir da nicht diesen ganzen Krempel, obwohl ich weiß, dass das alles Mögliche toll ist. Und ich freue mich daran und ich finde das immer erstaunlich. Hast du die Serie, gesehen? Und ich sage immer nur, nein, habe ich nicht. Weil das gar nicht alles reinpasst in mein Herz. Ja, das kann ich gar nicht machen. Was guckst du? Hast du da?
Ich habe tatsächlich auch gar nicht so viel. Ich habe gar nicht so viel Zeit, immer Sachen anzuschauen. Das ist auch das Problem. Oder? Aber ich konsumiere sehr viel akustisch trotzdem. Also wenn ich hier nach Hause gehe, höre ich sehr viel Podcasts und ganz viele Wissenssachen auch, wo man ja auch ganz emotional ran muss. Sehr viele politische Sachen.
Irgendwie aber möchte ich gerne. Das liebe ich auch. Also
das muss auf jeden Fall sein. Ja. Aber zum Schauen, eine Serie, die mich jetzt überrascht hat, weil ich sehr negativ rangegangen bin, war Beat. Amazon Prime Serie, im Endeffekt eine Verknüpfung von der Berliner Clubkultur, an der ich mich ja abarbeite, persönlicher Natur, also im positiven Sinne, und irgendwie einem europäischen Geheimdienst und praktisch der Beat, um den es geht, genau, da bin ich nämlich auch ausgestiegen und war so, oh nee, bitte nicht. Und das Tolle ist, ich habe das geschaut und ich finde zwar, dass die Figuren sind leider nicht so tief, wie man sie machen konnte, also ein paar, aber der Janis Niewöhner spielt die Hauptfigur, den Beat. Und der ist ganz toll da drin, der Figur noch ein bisschen mehr zu geben, glaube ich, als das Skript hatte. Ja. Und die Regie hat es gut gemacht, da ihn auch so zu führen. Und es ist echt einfach, also ich wollte das weitersehen. Wir haben das dann an einem Wochenende durchgeguckt, weil es doch so einen Sog hatte, mich da mitzunehmen. Und es gibt viele Sachen, die muss man erstmal kaufen. Und wenn man die aber gekauft hat, ist das auch gut so. Und dann, das ist ja auch ein Genre-Ding. Also dafür gibt es halt auch Action-Sachen zwischendurch. Aber schön dieses Club-Ding gezeigt. Mhm. Gar nicht dumm irgendwie. Es war sehr interessant.
Guck mal.
Das hat mich auf jeden Fall interessiert.
Da wird jetzt auch zur Berlinale ein Film kommen, der dich interessieren wird. Warte mal, ich guck mal in meine.
Ja.
Weil das über die drei Türsteher, wenn du dich an der Clubszene da abarbeitest, Frank Künstler. Und warte, meine Schwester hat mir das geschickt, die macht nämlich das als Lektorin und die ist beim Magazin dabei.
Also ich meine, nur abarbeiten ist in dem Sinne, wenn man halt. Es gibt ja so eine Außensicht auf diese Clubkultur und Berlin wird ja so gefeiert dafür, aber wenn man, das ist ja ganz, eklatant anders, als wenn man tatsächlich einfach mal feiern geht und da so ein bisschen.
Abgesehen
und so.
Davon, dass ich finde, es tut der Stadt überhaupt nicht gut, das darauf zu reduzieren, das kulturelle Angebot in Berlin ist so viel größer als diese 24-7 Ausgeherei, das geht mir total auf die Nerven.
Aber weißt
der
du,
Film
was
heißt Berlin Bouncer, drei legendäre Türsteher prägen seit über 25 Jahren maßgeblich die Clubkultur in Berlin. Ein aufregendes Stück nächtlicher Kulturgeschichte der Stadt von der Zeit des Mauerfalls bis in die pulsierende Gegend.
Cool.
Da hast du bestimmt
sehr
Bock
gut.
Drauf.
Ja, auf jeden Fall.
Das ist ein Dokumentarfilm.
Aber weißt du, die, weswegen ich finde, warum das doch schön ist, dass Berlin diese Konnotation immer hat, ist, ich war im Sommer in Tiflis mit meinem Freund und wir waren da auch feiern und ich habe da ein Freiheitsgefühl gespürt, was ich wo ich ein bisschen mehr verstehen konnte, warum das zu dieser Stadt so doll passt, dass da Leute diese Art von Feiern und des Hedonismus irgendwie genießen, da zu sein. Mhm. Das war ganz, ganz krass. Die hatten da, es dauert so lange, es zu erklären, aber es gibt praktisch die politischen Hintergründe, sind da sehr orthodox, streng, ganz strenge auch Drogen und Gesetze und eigentlich alles, was so mit Feiern und so zu tun hat, ist nicht sehr angesehen oder war nicht sehr erlaubt. Und dann gab es diese Clubkultur, die sich da entwickelt hat und so ein Aufstand hervorgerufen hat, dass Leute auf der Straße getanzt haben und auf einmal das so als Gefühl hatten, lasst uns diesen Club, den ihr schließen wollt, lasst uns den. Und das haben sie geschafft und haben es auch geschafft, innerhalb von einem halben Jahr gewisse Gesetze zu liberalisieren. Und das ist ein Riesenschritt in diesem Land, dass man sowas machen kann. Wir waren halt in so zwei Orten, die da so vor einem halben Jahr hochgenommen wurden noch und waren da tanzen. Und das war ein ganz anderes Gefühl als hier in Berlin, aber ich glaube, das Gefühl war hier mal genau so. Und das fand ich ganz abgefahren, mal das einfach so zu spüren und dass natürlich Leute so unterschiedlicher Herkunft sich an einem Ort versammeln und für sich sein können und mit der Gruppe sind. Das mag ich so an dieser Clubkultur.
Das ist zum Beispiel, glaube ich, bei Babylon tatsächlich auch ganz gut funktioniert. Mhm. Ich kenne die Romane nicht, aber mein Sohn hat sie gelesen und hat mit mir die Serie geguckt und fand, das ist eigentlich eine gute Erweiterung. Aber dieses Gefühl, was die Stadt dort vermittelt hat, was dann im Zweifel tatsächlich nach dem Mauerfall eben wieder so stattgefunden hat, was natürlich mit der Techno-Bewegung, wir kommen vom Westbam nicht weg heute.
auf keinen Fall.
Warum?
Der Geist ist hier.
ja. Das war ja auch, das habe ich in München damals erlebt, in den 90ern. Ich hatte da eine Liebe, die damit zusammenhing und war da irgendwie so ein bisschen mit unterwegs und habe das auch als eine enorm große Jugend zusammenschließende Kultur wahrgenommen und das Getanze. Aber ich glaube, dass das in Berlin mit den Räumen, die und den unerschlossenen Räumen, die die Stadt plötzlich hatte, das muss wirklich enorm gewesen sein. Und ich glaube, auch jetzt ist auch, das ist auch genau das, was daran schön ist, ist, glaube ich, daran könnte man, wenn man will, jetzt als Mutter mal gesagt, ist vielleicht auch gefährlich daran. Das ist, glaube ich, auch dieser Ort, in dem man eben auch verloren gehen kann.
Total, auf jeden Fall.
Und ich weiß, ich habe es ja schon mehrmals gesagt heute, also ich habe es krachen lassen und ich hätte da auch verloren gehen können. Und da ich dann aber da so sauber rausgekommen bin, wenn dir das gelungen ist, dann weißt du ja irgendwie, das ist gelungen, weil du viel Glück hattest oder ganz gute Freunde oder irgendwie doch auch eine ziemlich gesunde Innerlichkeit, die dich davon abgehalten hat, bestimmte Sachen dann eben doch zuzulassen. Oder. Aber das ist etwas in der Stadt, was man eigentlich nur mit einem, wo man eine ganz gute, gesunde Seele für braucht. Und da viele Leute kommen, und das bringe ich dann tatsächlich auch im Zusammenhang mit dem Bedürfnis, gesehen zu werden, komme, was wolle, was ich vorhin angesprochen habe. Ich glaube, dass diese Kombination, wo so wenig Selbstliebe und selbstverständlicher Selbstwert auf eine Möglichkeit eines kollektiv gelebten Rausches trifft, das ist einfach uns gefährlich. Und es ist total nachvollziehbar, dass die Leute dann nicht am Sonntag, früher sind wir dann bis am Sonntagabend raven gegangen und am Montag musste man irgendwie da wieder bis dahin clean da stehen. und die Frage ist, kannst du dann eigentlich, welche Welt ist dir wichtiger? Und ich habe irgendwann dahin gefunden, dass mir der Montagmorgen wieder wichtiger war als der Freitagabend. Und da fühle ich mich total wohl. Ich bin froh, dass ich das gemacht habe als junger Mensch und ich bin froh, dass ich erwachsen bin daraus.
Ja.
Und ich finde es halt total schwierig. Eventuell setzt sich der Film auch damit auseinander, dass das für viele Leute, weil ich glaube, dass wir den Jungen auch die Räume klauen, wenn wir da immer noch rumhängen. Ich hätte das komisch gefunden mit 20, wenn meine Eltern, um Gottes Willen, oder ihre Freunde, Schramms und Dietrich, so nenne ich die immer, wie nach Kästner, so viele Freunde haben, dass ich die alle nicht auseinanderhalten kann, wenn die an diesen Orten auch ausgegangen wären.
Das ist interessant.
Das finde ich wirklich, das finde ich eine total komische Vorstellung. Und heutzutage ist es völlig normal. Ja, man geht mit den Kindern aus, man macht mit den Kindern... Nein, lasst doch die Kinder ohne euch.
Genau, das schon. Bitte. Aber was ich zum Beispiel, also ich bin 27, ja, ich erlebe das ja praktisch wahrscheinlich etwas zwischen dir und deinem Sohn. Und ich, also natürlich, ich würde nicht unbedingt mit meinen Eltern so feiern gehen müssen, aber Leute, die dieses Alter haben, finde ich total okay, also finde ich es total toll, eben, dass genau das nicht passiert, dass man irgendwie bis 25 Leute zusammen abhängen und so, sondern dass dieses... Das ist ein Ort, wo wirklich gar nicht so, es herrschen nicht so viele Regeln eigentlich, was so Alter angeht. Und das macht, und ich merke es,
aber
wenn man über, das
ist das Ding. Du siehst schon, ob ein erwachsener Mann oder Frau, völlig wurscht, oder Gender-Sternchen, entschuldigt Leute, ganz ernst gemeint, also ob ein erwachsener Mensch dort ist, weil er eigentlich sonst nichts mit sich weiter anzufangen weiß, oder ob er jetzt halt da ist, weil er mal mit seinen Leuten da irgendwie unterwegs ist. Und das ist natürlich, kann man das, du brauchst ja nur zum Ulrich zu gehen bei uns in Berlin hier. Da hast du ja auch wirklich, vom Obdachlosen bis zum Banker stehen sie alle zusammen an der Kirche. Da kannst du Berlin im Querschnitt am Sonntag so um 15 Uhr, siehst du sie da alle. Ich liebe den Laden. Ich gehe da manchmal gerne am Sonntag hin, obwohl ich auch Montag einkaufen kann. Weil es einfach wirklich so ein Schnitt durch diese Gesellschaft ist.
Sehr schön.
Weißt du, aber es ist, du spürst den Leuten eben an, ob sie das freiwillig entscheiden oder ob sie jetzt halt immer noch hier rumhängen.
Ja, natürlich.
Und da muss ich sagen, Leute, da, pff, das fand ich halt irgendwie, für mich war das, nee, für mich war dann das gut.
Mhm. Ja.
Aber deswegen, Clubkultur, das ist ein totales Thema und wer in Berlin lebt, kommt da dran auch nicht
genau
vorbei.
Und ich also, habe gemerkt, wenn man drüber redet, fühlt sich das auch immer sofort seltsam an. Also weißt du, diese Worte dafür zu finden, wo gerade Worte eben gar nicht so präsent sind, sondern Musik präsent ist und es darum geht. Und sofort, wenn man etwas theoretisiert darüber redet, und das ist Film auch, Film ist immer ein kleines theoretisches Konstrukt auf etwas sexy, drauf. Ne? Und dann kann es sofort auch scheiße wirken. Und deswegen hatte ich auch so Angst, das zu gucken und war doch aber positiv überrascht. So wollte ich nur das einmal drehen. Letztes Ding. Weil ich finde das so schön. Das ist gerade so eine schöne Stimmung. Da möchte ich nur ein... Wenn du jetzt ganz viel Geld hättest, woher auch immer, du hättest keine Verpflichtung mehr, du müsstest nichts... Also du hättest einfach nicht mehr irgendwie... Sorge, dass du um jemanden dich kümmern musst, wie um deinen Sohn oder irgendwie, dass alles gesichert ist. Wie würde dein Tag aussehen oder dein Leben? Würdest du was anders machen? Würdest du...
Nicht viel.
Nee.
Nö, nicht viel. Ich hätte hoffentlich... Also ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich was anderes finden würde, über das ich mir Sorgen mache. Und das würde mich dann erstmal eine ganze Weile ziemlich frustrieren, weil dann wäre ich echt ausgehebelt. Dann wäre der Anwalt, der wahnsinnige Anwalt in meinem Gehirn, der würde was finden und ich müsste zugeben, dass ich einfach spinne. Also das wäre wahrscheinlich erstmal die erste Zeit. Ich bin gut im Geld verschenken, das meine ich gar nicht als blöden Witz. Ich würde mich freuen, ich würde sicherlich erstmal eine große Runde auch ausgeben. Ich denke, es gibt heutzutage von Ärzte ohne Grenzen bis wirklich, es ist kein Geschwafel. Wenn ich mir angucke, wer gerade die Welt eigentlich so zusammenhält, dann bin ich es nicht. Sondern es sind, also, ja, weißt du, das ist eins meiner Lieblingsbeispiele auch über meinen Beruf. Ich sage immer, mein Beruf, das ist so wichtig, pass auf, weil wenn wir alle zurück in die dunkle Höhle müssen, dann brauchen wir da meines Erachtens einen Arzt, der einem mal einen Zahn zieht oder einen vielleicht auch umbringt, wenn man einfach nicht mehr klarkommt, aus welchem Grund auch immer, und jemanden, der Geschichten erzählen kann. Sonst kann man das nicht überleben. Also insofern finde ich das, was wir machen beruflich, tatsächlich wirklich überhaupt keinen Schmu oder nicht der Rede wert oder egal, ob man theorisiert darüber oder nicht, der Platz, den es in einer Gesellschaft hat, den Horizont zu erweitern über eine Parabel, über eine Geschichte, wie auch immer sie gestrickt ist, über Musik, über alles, was wir machen, ist total wichtig, weil das ist Teil der Definition von Menschsein. Und trotzdem Leute aus dem Wasser fischen, Leute zusammenflicken, Leute, all das kann ich überhaupt nicht und das ist auch nicht meine Aufgabe. Aber ich würde mit Sicherheit einen großen Teil dieses ach so großen Geldes, von dem wir nicht wissen, wo es herkommt, was schon versteuert ist und das alles. Also das würde ich sicherlich super gerne einfach auch dann weitergeben und zwar in die Hände von Leuten, die damit was Vernünftiges anfangen. Und ich würde sicherlich auch mehr Reisen schenken. Ich würde mehr reisen, weil ich war letztes Jahr in Japan. Ich habe das erste Mal in meinem ganzen Leben eine Reise richtig so gemacht, ohne zu arbeiten. Richtig, ich alleine bin da hingefahren, weil ich, das ist eine Kultur, die ich liebe, seit ich Kind bin. Und die ich in der Literatur und in ihrer Kunst und in allem, und ich war da nie und ich bin nie in Asien gewesen. Also ich bin da hingefahren, ich habe mir frei genommen. Das sind alles so Dinge, die man nicht so gerne macht als Schauspieler, weil man da immer denkt, ah, ich muss da immer alert sein, ich muss immer da sein. Bullshit, ich muss irgendwie gehen und ich muss gucken, was ich mir was angucke. Und sowas würde ich sicherlich noch mehr machen. Aber ansonsten, nein, ich wachse ja an dem, was ich... wer ich bin und wer ich, wie ich vorhin sagte, wer ich sein will und wer ich sein muss. In diesem Spannungsfeld zwischen Existenzialphilosophie und Jenseitsbestechung liege ich ja nun mal. Und irgendwo, und ob ich jetzt dabei die Taschen voll Kohle habe oder nicht. Und das merke ich ja, mein Beruf ist ja da sehr abwechslungsreich. Es gibt super fette Jahre und es gibt ganz, ganz magere Jahre. Und da ändert sich an bestimmten Grundeinstellungen erstmal nichts. Und das sehe ich auch so. Das, was mich glücklich macht, das, was mich traurig macht, das werden die gleichen Dinge sein. Und ich bin jemand, der sich Ängste einreden kann. Super gut. Das werde ich auch dann machen. Und ich bin jemand, der Rückenschmerzen hat. Und das wird mir auch keiner wegkaufen können. So. Und dann will ich auch nicht morgens aufwachen und Gymnastik machen, nur weil ich da den Haufen Kohle im Bad liegen habe. Ja. Und weißt du, das ich denke, so viel wird sich nicht ändern. Aber ich würde mich freuen, dass ich leichter Hand ein paar coole Sachen machen könnte. Ja. Sei es nun das Geld zu verschenken oder halt irgendwie mehr zu reisen. Oder, ich habe ja was zum Vorlesen mitgebracht. Ist das jetzt schon der Punkt?
Das wäre der Punkt. Wir kommen zu dem Punkt.
Im Tiergarten spazieren.
Ja. Ist das wirklich eine, hast du dir gerade selber eine Überleitung gebracht?
Habe ich.
Sehr schön.
War so frei.
Ich bin vollkommen überflüssig.
Jetzt lese ich dir hier auf dem Sofa was vor.
Du hast was mitgebracht.
Pass auf. Robert Walser ist mir neulich begegnet.
Ja.
Im Gespräch mit einem lieben Menschen. Sollen wir was zu dem sagen? Der ist.
Erzähl mal was. Also ich kenne ihn nicht, glaube ich.
So viel, dass ich dir jetzt darüber, über ihn so frei erzählen könnte, wüsste ich es kann ich es auch nicht tatsächlich. Ist auf jeden Fall jemand, der die Schweiz verlassen hat und in Berlin gelebt hat, um die Jahrhundertwende, 19. bis 20. Jahrhundert, Zürich, Berlin, ist ja immer eine interessante Verbindung. Mhm. Und der impressionistisch schreibt. Und was ich so besonders vorlesenswert finde, ist die überaus beschreibungsreiche Welt. Was ich gelernt habe beim Hörspiel, ist, dass ich mit den Worten das Bild malen muss. Und das finde ich total schwierig, weil ich sonst so viele mehr Mittel zur Verfügung habe, um ein Bild zu malen. Und es ist für mich total schwierig, das zu machen. Und wir haben aber auch im Schauspiel immer, von dem Lehrer habe ich vorhin schon mal gesprochen, der hat immer gesagt, ihr müsst Romane lesen, Romane lesen, Romane lesen. Mhm. Weil das, was da alles steht, um eine Person zu beschreiben, kann euch alles nur als Informationen dienen. Und ihr müsst wissen, wie viele Informationen man, ohne auch nur eine Sekunde langweilig zu sein, theoretisch eigentlich über den Menschen so geben kann. Mhm. Und der Punkt ist eben, im Hörspiel muss ich diese Informationen, auch ohne, dass sie jetzt da alle gesagt werden, ich muss die eigentlich alle da reinmalen irgendwie. Mhm. Und jetzt ist natürlich so ein impressionistisches Büchlein dazu wunderbar. Dieses hier heißt Die kleine Berlinerin, es sind Geschichten aus der Großstadt unserer schönen Stadt Berlin. Cool. Und da ich nicht nur langweilig bin, um 9 ins Bett gehe und Kamillentee trinke, ich gehe auch, meine liebe Mitbürger, im Tiergarten spazieren. Ich liebe ihn.
Der ist ja auch total schön.
Er ist wirklich mein Ort.
Ganz lang mein Uniweg gewesen. Immer jeden Morgen, total schön.
Ist es nicht wundervoll? Total. Also die Rhododendren bis überhaupt alles, was dort. Der Tiergarten als Lunge dieser Stadt, auch da nicht zu wegzudenken mehr von Zeiten des Tanzens, muss man an der Stelle auch sagen. Aber da habe ich noch gar nicht hier gelebt. So. Tiergarten. Vom zoologischen Garten her tönt Regimentsmusik. Man geht so, ganz gemächlich. Ist es denn nicht Sonntag? Wie warm es ist. Jedermann schaut. Wie schrecklich, kann ich nochmal anfangen?
Lies einfach da weiter.
Normalerweise muss ich jetzt, liebe Gäste, nicht diese Schmach ertragen, dass Sie hören, wie ich mich verlese. Denn da fangen wir einfach nochmal von vorne an. Aber ich jetzt nicht, darf ich nicht. Jedermann scheint erstaunt so darüber zu sein, dass es jetzt wie auf Zauberschlag so leicht, so hell, so warm ist. Wärme allein gibt schon Farbe. Die Umwelt ist wie ein Lächeln und es wird einem ganz weiblich zumute. Wie gern möchte ich jetzt beinahe ein Kind auf dem Arm tragen und treu besorgtes Dienstmädchen spielen. Wie stimmt der beginnende, herzbetörende Frühling zärtlich? Ich könnte, bilde ich mir ein, geradezu Mutter sein. Im Frühling, so scheint es, werden Männer und Mannestaten plötzlich so überflüssig, so dumm. Nur keine Tat jetzt. Horchen. Bleiben. Am Fleck stehen. Göttlich durch ganz weniges berührt sein. In dieses wonnesüße, kinderartige Grün schauen. Ach, ist doch Berlin und sein Tiergarten jetzt schön. Es wimmelt von Menschen. Die Menschen sind starke, bewegliche Flecken im zarten, verlorenen Sonnenschimmer. Oben ist der lichtblaue Himmel, der wie ein Traum das unten liegende Grün berührt. Die Leute gehen leicht und bequem, so als fürchteten sie, in Marschierschritt und in grobes Gebärden zu verfallen. Es soll Leute geben, die nie daran denken oder die sich zieren, sich am Sonntag auf eine Tiergartenbank zu setzen. Wie doch solche Leute sich des reizendsten Vergnügens berauben. Ich selbst finde das Sonntagspublikum in seiner offensichtlichen harmlosen Sonntagslust bedeutender als alles Kairo- und Riviera-Reisen. Da wird das Harte gefällig, das Starre lieblich und alle Linien und Gewöhnlichkeiten gehen traumhaft ineinander über. Unnennbar zart ist solch ein allgemeines Spazieren. Die Spaziergänger verlieren sich bald einzeln, bald in anmütigen, dichten Gruppen oder Haufen zwischen den Bäumen, die hoch oben noch luftig kahl sind und zwischen dem niedrigen Gesträuch, das ein Hauch von jungem, süßem Grün ist. Es zittert und bebt in der weichen Luft von Knospen, die zu singen, zu tanzen, zu schweben scheinen. Das ganze Tiergartenbild ist wie ein gemaltes Bild, dann wie ein Traum, dann wie ein weitschweifiger, angenehmer Kuss. Überall ist leichte, verständliche Lockung zum langen Hinschauen. Auf einer Bank am Schifffahrtskanal sitzen zwei Ammen im schneeweißen, imposanten Kopfputz, weißer Schürze und knallroten Röcken. Indem man geht, ist man befriedigt, indem man sitzt, ist man ganz ruhig und schaut gelassen in die Augen der vorübergehenden Gestalten. Diese sind Kinder, an Leinen geführte Hunde, Soldaten mit dem Mädel im Arm, schöne Frauen, konkette Damen, alleinstehende, tretende, gehende Herren, ganze Familien, schüchterne Liebespaare. Schleier wehen, grüne und blaue und gelbliche. Dunkle und helle Kleider wechseln ab. Die Herren tragen meistens die unvermeidlichen und trockenen, halbhohen, steifen Hügelhüte auf den Kegelköpfen. Man möchte lachen und zugleich ernst sein. Es ist alles zugleich lustig und heilig und man ist sehr ernst dabei, wie alle. Alle zeigen denselben schicklichen, leichten Ernst. Ist nicht so auch der Himmel, der auch so ein Gesicht macht, als spreche er: Wie wunderbar ist mir. Jetzt huschen, freundlichen Schemen ähnlich, windähnliche Schatten durch die Bäume über die hellen weißen Wege. Wohin? Man weiß es nicht. Kaum sieht man es, so zart ist es. Maler machen auf solche Delikatessen aufmerksam. In einiger sanfter Entfernung rollen roträderige Droschken durch das milde grüne Gewebe, als gleite ein rotes Band durch ein Stück zartes Frauenhaar. Alles atmet Fraulichkeit, alles ist helle und milde, alles ist so weit, so durchsichtig, so rund, nach allen Seiten dreht man den Sonntagskopf, um die Sonntagswelt hübsch zu genießen. Menschen machen das Ganze eigentlich. Ohne die Menschen würde man die Schönheit des Tiergartens nicht sehen, nicht merken, nicht empfinden. Wie das Publikum ist, na gemischt, alles durcheinander, elegantes und einfaches, stolzes und demütiges, fröhliches und besorgtes. Ich selbst sorge mit meiner eigenen Person ebenfalls für Buntheit und trage mit zur Gemischtheit bei. Ich bin gemischt genug. Doch wo ist der Traum? Lass uns ihn doch noch rasch einmal betrachten. Auf einer rundgebogenen Brücke stehen viele Leute. Man steht selbst da, lehnt sich leicht und voll guter Manier an das Geländer und schaut hinab in das zärtlich-bläulich glimmende warme Wasser, wo Boote und Kähne, menschenbesetzt und Fähnchen geschmückt, leise, wie von guten Ahnungen gezogen, umherfahren. Die Schiffe und Gondeln schimmern in der Sonne. Da bricht ein Stück dunkles Samtgrün aus der Lichtheit hervor. Es ist eine Bluse. Enten mit farbigen Köpfen schaukeln auf dem Gekräusel und Gezitter des Wassers, das manchmal schimmert wie Bronze oder wie Emaille. Herrlich ist es, wie das Feld des Wassers so eng und so klein ist und doch so voll besetzt mit gleitenden Lustkähnen und freudenfarben Hüten. Überall, wohin man blickt, glänzt und bricht der Damenhut mit Rot, Blau und anderen Augengenüssen aus dem Gebüsch hervor. Wie ist alles so einfach? Wohin geht man jetzt? In ein Kaffeehaus? Wirklich ist man jetzt so barbarisch? Jawohl, man tut's. Was tut man nicht alles? Wie schön ist es zu tun, was ein anderer ebenfalls tut? Wie ist es nur schön? Wie ist er nur schön, der Tiergarten? Welcher Einwohner von Berlin liebt ihn nicht?
Diese Frage stellt 1911 Robert Walser. Nicht so gut gelesen von mir, Leute. Ich muss mich wirklich...
Ich wollte gerade sagen, wie schön ich das finde, dass wenn gerade in der Stille, die wir ja vorhin schon beschrieben haben, sowas, wenn ich sowas lese, man liest es ja zwangsläufig schneller im Kopf. Solche Texte brauchen ein laut gelesenes oft, um dieses...
Aber auch ein bisschen Ruhe. Ich war jetzt total aufgeregt. Ach. Ich war viel zu unruhig. Also wenn wir jetzt arbeiten würden, eigentlich würde ich nochmal machen müssen. Egal.
Ja, aber das ist
die
ja
die Konsonantentänze, die da drin sind, die wollen natürlich getanzt werden.
Ja. Nein, das ist total
nicht
schön.
Mit Gummibärchen im Mund.
Das liegt ja an dem Format. Es tut mir leid.
Nein, ist okay.
Wir werden genau in unsere Richtung.
Peoples. Nein, überhaupt nicht. Total.
Ich kann es auch noch viel
Ich würde das nochmal aufkochen wollen. Wollen wir nicht mehr nochmal einen trinken? Ich koche mir nämlich nochmal Wasser.
Ist das schon kalt jetzt?
Wir haben so 2 Stunden gequatscht.
Oh Mann.
Ich würde sagen, das ist kalt.
Okay. 20.33 Uhr. Ich muss auch langsam nach Hause, mein Lieber.
Eben. Ich dachte mir schon, wir haben drüber geredet.
Aber guck mal, da geht noch was. Hier, die Blüten können noch.
Ja?
Ja.
Sehr gut. Danke, dass du da warst.
Es hat mir total Spaß gemacht.
War echt schön.
War ein total interessantes Gespräch.
Das war Valerie Niehaus und ihre Geschichten. Ich danke dir fürs Zuhören. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich, wenn du unseren Kanal Hörgestalten abonnierst und natürlich wieder vorbeihörst. Du findest uns bei iTunes, Spotify und überall da, wo es Podcasts gibt.
Wenn du Anregungen für uns hast oder uns irgendetwas mitteilen willst, dann her damit. Schreib uns einfach eine Nachricht an hörgestalten@lauscherlounge.de oder über Facebook. Unsere Facebook-Seite darfst du natürlich auch gern liken. Dort gibt es nämlich unter anderem Fotos und Zitate von unseren Gästen. All diese Infos findest du auch noch einmal in den Shownotes.
Und das nächste Mal ist wieder mein Kollege Elias Emken an der Reihe.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Lauscher Lounge. In den Podcast-Kanälen Lauscher Lounge Hörbuch und Lauscher Lounge Hörspiel findest du kostenlos die Eigenproduktion des Labels, aber nur für eine bestimmte Zeit.
Außerdem legen wir dir sehr den Podcast Texte von gestern ans Herz. Bei einer Live-Veranstaltung lesen Erwachsene Texte, die sie als Kinder oder Jugendliche geschrieben haben. Egal ob lustig oder traurig, gemeinsam durchleben wir erneut die Absurditäten, Tragödien und Kleinigkeiten des Aufwachsens.
Wenn du keine unserer Podcast-Veröffentlichungen verpassen willst, abonniere einfach den Kanal Lauscher Lounge, alle Podcasts.
Also, ahoi,
ciao,
tschüss
und
bis zum nächsten Mal
bei Hörgestalten. Hörgestalten.